Hallo und herzlich willkommen beim Scheiß Internet Podcast. Hallo Christian.
Hallo Johannes.
Wir haben die Ausgabe 33. Normalerweise sage ich das vorher, aber heute ist alles anders. Heute ist es heiß und wir bewegen uns auf die Sommerpause zu, die wir natürlich nicht machen, aber die andere Podcasts machen. Wir sind die ganze Zeit für euch da, würde ich sagen. Das ist der Plan. Andere gehen in die Sommerferien. Weiß nicht, so gemischtes Hack und so. Das ist aber gar nicht unser Einstiegsthema, sondern unser Einstiegsthema ist ja was ganz anderes.
Also Sommerpause, Wärme, das passt doch zusammen. Ja, ihr wisst doch bestimmt, wie eine Wärmepumpe funktioniert, oder?
Ja, aber ich habe gehört, es gibt sehr wesentliche Medienmacher in Deutschland, die das vielleicht nicht so genau wissen. Wissen wir da mehr dazu?
Ja, also wenn ihr unbedingt einen Job bei der Bildzeitung haben wollt und ihr kennt euch mit Wärmepumpen aus, es kann sein, dass sie noch jemanden suchen, der das weiß.
Einfach Initiativbewerbung, meinst du so, habe auch Ahnung von Wärmepumpen?
Ja, also Zitat von der Chefredakteurin Marion Horn. Wir haben hier verdammt nochmal niemanden, der weiß, wie so eine Wärmepumpe funktioniert. Das ist besonders witzig, weil die eben schon Artikel darüber gebracht haben.
Also wahrscheinlich ausnahmslos negative, weil Habeck will ja die Heizung verbieten, wissen wir ja.
Genau, Heizhammer und so.
Ja, Heizverbot, Heizungsverbot, wir wissen. Stellt sich raus, die wissen, was? Hey, Moment, wer hätte das wissen können? Die Bild-Zeitung weiß nicht, wovon sie redet? Hä? Warte, kann ja nicht sein.
Das war dann auch lustig. Die Reaktion war ja klar, so von wegen, ja, dafür, dass ihr euch nicht auskennt, habt ihr ja ganz schön viel darüber berichtet. Und dann hat sie wohl auf Twitter auch noch irgendwie so versucht, das zu verdrehen. Luftpumpe, ich meinte natürlich Luftpumpe. So vielleicht, um so im Scherz die Gegner als Luftpumpen halt zu diffamieren. So, ja, dass ihr nicht wisst, wie eine Luftpumpe funktioniert, glauben wir euch auch. Aber ich finde da gab es eine tolle zeitliche Überschneidung. XKCD Nummer 2790 parodiert die Wärmepumpen mit den handbetriebenen Wärmepumpen. Ein ganz toller Comic. Also die 2790 unbedingt lesen.
Das ist sehr schön. Das ist ja, ne, wir wissen, das ist ja auch dasselbe mit den mit den Ferien. Die Sommerferien sind ja deswegen so lang, weil wir wissen, mit Wärme dienen sich Sachen aus. Deswegen sind auch die Weihnachtsferien eher kürzer. Ganz einfache Thermodynamik.
Und Licht ist auch schneller als Schall. Das merkt man, wenn man das Radio einschaltet. Dann geht ja zuerst, sieht man, dass die Lampe angeht und dann hört man das Radio. Physik einfach erklärt. Gut, immer gut, jemanden Promovierten im Podcast zu haben, der das noch bestätigen kann.
Genau. Ich bin gerade ein kleines bisschen geschockt von einer Personalie.
Eine Personalie?
Ja, eine Personalie. Eine Personalie. Weil mir ist die ganze Zeit ein Herr Bojanowski, Axel Bojanowski, negativ auf Twitter aufgefallen. Der ist nämlich Wissenschaftsressortleiter bei der Welt. Also Welt, ne, auch ein Axel Springer Medium. Wir wissen, das ist der Verlag, zu dem die Bild gehört, die sich nicht mit Wärmepumpen auskennt, wo sich niemand mit Wärmepumpen auskennt und deren Vorstandsvorsitzender entweder den Klimawandel leugnet oder sogar ganz gut findet. Ich bin mir nicht sicher, was da der aktuellste Stand war. Also ne, hier Döpfner hat sich dahingehend geäußert und die beschäftigen natürlich einen völlig unabhängigen Kopf, den Herrn Bojanowski, der sich die ganze Zeit auf Twitter zu so Themen wie Wärmepumpen, wie Klimawandel und so äußert, was er natürlich auch tun kann, weil er ist ja Weltredakteur. Da hat er wahrscheinlich ein gewisses Mitteilungsbedürfnis. Problematisch ist halt, dass er zwar laut eigener Angabe und also, ich glaube, in der Wikipedia steht das auch. Seine Twitter-Bio ist Science Journalist, Graduate Geologist, Klammer auf, Climate at Welt. Aber, also entweder hat er in einer anderen Zeit den Abschluss gemacht oder mit einer anderen Geisteshaltung, weil, ja, naja, da ist, wenn man, ich sag mal, wenn man den Klimaforschern auf Twitter glauben kann, Und ich würde das dann doch vielleicht alleine von der Anzahl und dem Renommee her tun. Ist da bei den Fakten vielleicht ab und an was verrutscht? Wir verlinken da mal was zum Beispiel zur Einordnung von seiner Haltung. Einfach so als Service-Announcement für die Hörer vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. Das werden natürlich gerade rechte Medien zum Teil als, weiß ich nicht, als Klimaaktivistischen Think Tank verunglimpfen. Aber gut, wer die Wissenschaft auf dem Level ablehnt, dem ist dann vielleicht auch irgendwo faktisch nicht mehr zu helfen.
Ja. So eine Deformierung ist im Zweifelsfall ja ein gutes Indiz, dass man es vielleicht mal genauer sich anschauen sollte.
Maybe.
Wird ja einen Grund haben, dass sie dann so plump drauf rumhacken.
Ja, in dem Kontext würde ich sagen, da wir hier gerade bei Heizungswende relevanter Anteil für die Abmilderung verhindern ist ein bisschen schwierig, weil der Effekt schon zu groß ist, aber die Abmilderung der Klimakatastrophe in dem Kontext gab es einen sehr guten Vortrag. Wir hatten letztes Mal schon darüber geredet, dass die Republika war. Und ich hatte, ich weiß nicht, ein, zwei Vorträge schon rausgegriffen. Einer, der mir nicht aufgefallen war, auf den ich über den Doppelgänger-Podcast erst aufmerksam wurde, ist ein Vortrag von Stefan Rahmstorff. Der ist Professor für, ich glaube, Ozean... Ah, oh Gott, Atmosphäre, was war es? Irgendwas mit Physik und Ozean. Die genaue Bezeichnung weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls ist er im Prinzip Physiker, kennt sich aber auch mit Ozeanen aus und dem Wettersystem. Und ist also insofern ein sehr, sehr anerkannter Klimaforscher. Und er hat auf der Republika einen Vortrag gehalten, nicht über sein Kernthema, da gibt es auch sehr gute Vorträge von ihm, sondern über die mediale Verzerrung von Darstellungen, über das, was zum Beispiel Eike tut, was andere sogenannte Thinktanks oder Lobbyorganisationen an verzerrender Propaganda seit den 60ern oder 70ern schon veröffentlichen. Unternehmen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher Ölkonzern es war, aber die hatten zum Teil relativ gute Prognosen schon in den 70ern, was an Klimawandel passieren würde, haben die halt nicht veröffentlicht. Das kam jetzt kürzlich auch raus. Der Vortrag zeichnet das sehr gut nach, den würden wir auf jeden Fall verlinken und euch empfehlen. Wenn euch das Thema am Herzen liegt und ich hoffe, dass es das tut, dann zieht euch erstmal rein. Das war auf jeden Fall ein guter Beitrag auf der Republika, den wir letztes Mal noch nicht auf dem Schirm hatten.
Die beiden Themenbereiche waren Ozeanographie und Paläoklimatologie.
Ja.
Gar nicht so leicht auszusprechen.
Ich hab's, genau. Ich habe mal tatsächlich selber, also ihn habe ich tatsächlich in Mainz, es gibt in Mainz so ein Format, wo es, ich glaube Physik im Theater nennt sich das, das ist ein Format, wo Physiker Vorträge für die Allgemeinheit halten. Da habe ich ihn mal in einem Vortrag gesehen und fand das sehr interessant. Auch wenn man jetzt nicht Meteorologe ist, das hatte ich in einer der letzten Folgen ja mal gesagt, ne, man kann sich auch mit physikalischem Verständnis einiges in Sachen Klimawandel erschließen, ohne dass man jetzt die genauen Dynamiken in der Atmosphäre im Detail verstehen muss. Einfach weil zum Beispiel die Bilanz der Energieeinträge und Abstrahlung einfach alleine schon eine relativ klare Sprache spricht. Und das hat er da sehr gut gezeigt, was jetzt, wenn man sich so ein bisschen da reindenken kann mit eigentlich fast thermodynamischem, also physikalischem Oberstufenwissen, zumindest im Gesamtzusammenhang ganz gut nachvollziehbar war. Also ich finde, deswegen, er macht da sehr gute Vorträge zu, sowohl fachlich als auch aber halt so ein bisschen für die Öffentlichkeit, so dass das auch nachvollziehbar ist für Leute, die jetzt keine Physiker sind.
Ja, das halte ich für relativ wichtig, dass man das tut.
Ja. Deswegen kleine Einordnung von uns. Hattest du noch was zur Medienkrise, also Bildzeitaltung?
Glaub nicht. Also, nee, das ist ja auch ziemlich plump. Da brauchen wir jetzt auch nicht noch weiter groß drauf eingehen.
Ja, muss man jetzt nicht sicherlich nicht übertreiben. Machen wir weiter mit Social Media wieder als Thema. Wir haben ja noch leichte Fortsetzungen oder haben wir was anderes?
Ja, Social Media ist ein gutes Thema.
Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass sich hier gerade so ein bisschen so zumindest so temporäre Rubriken einfahren, weil es gibt natürlich auch nochmal eine Kleinigkeit zu AI später irgendwie. Also, wir können eigentlich die Shownotes vom letzten Mal, zumindest von den Rubriken her, einfach wiederverwerten.
Oder du gehst an die alten Shownotes und schreibst überall dran, Fortsetzung folgt. Muss ja flexibel sein.
Auch das ist eine gute Idee. Ich glaube, das machen wir ab jetzt immer. Also, Reddit. Ihr wisst es, das ist diese Plattform mit dem bisschen komischen Logo, deren CEO sich dachte, fuck it, wir machen jetzt den Elon. Hat er inzwischen sogar selber gesagt, dass Elon Musk sein Vorbild an der Stelle, also ich weiß nicht, ob in dem Kontext, aber so allgemein auf jeden Fall ist. Das hatten wir letztes Mal gemutmaßt. Und da gab es ja die Sache, die Subreddits, also das heißt die Unterforen. Reddit ist eben in Foren sozusagen organisiert, nicht so wie Twitter, was halt sich so ein Stück weit über Hashtags und Leute von Gruppen von Leuten, die sich so untereinander folgen, strukturiert, aber viel weniger thematisch. Das ist bei Reddit halt anders. Da ist es eher, als wäre es so ein Verband und eine Infrastruktur für Foren. Vielleicht so ein bisschen, Reddit ist irgendwas zwischen, wenn man so eine gerade malen würde, so eine gedankliche von Twitter zu Discord, dann wäre Reddit da irgendwo dazwischen. Offener als Discord, durchsuchbar, gleichzeitig aber sehr viel themenbezogener als Twitter. Und dann gibt es ja in den Subreddits, gibt es dann halt auch nochmal irgendwie Unterdiskussionen und sowas und einzelne Threads. Das Update ist, ja, oder das Update ist komplex. Es gibt noch keinen finalen Stand. Eine ganze Weile tobte diese Auseinandersetzung zwischen den Moderatoren und dem CEO effektiv, beziehungsweise einzelnen Mitarbeitern, die möglicherweise auch gar nicht alle ganz dieselbe Agenda verfolgen. Das ist ein bisschen schwierig von außen festzustellen. Die Moderatoren hatten eine ganze Weile, oder einige Moderatoren hatten den Zugang zu Subreddits entweder beschränkt, sie auf privat gestellt, sie auf schreibgeschützt gestellt. Was wir letztes Mal noch nicht wussten, haben wir gerade festgestellt, was für Google eine Implikation hat, ist, dass einige Reddits Subreddits auf NSFW, also Not Safe for Work, also so gewissermaßen nicht ab 18, aber so
doch, ja. Auch ab 18. Und Reddit fragt dann, ob du 18 bist, wenn du das versuchst zu öffnen und nicht eingeloggt bist.
Ah, fragen die das so, okay. Also jedenfalls so eine Art Explicit Tag an der Stelle zu setzen, was halt offensichtlich dazu führt, dass die Sichtbarkeit auf Google nicht mehr so hoch war und damit natürlich auch bei Reddit jetzt nicht so super beliebt war, weil Reddit dadurch natürlich eine ganze Menge Suchreichweite verliert. Jetzt ist Reddit offensichtlich für Google so relevant, dass sich Leute bei Google beschwert haben, dass sie Reddit weniger gut finden, wenn sie nicht Reddit in der Suche als Suchterm mit angeben. Das heißt, Google ist gerade mit der Qualität ihrer Suche, dass sie das nicht ausgeglichen bekommen, angeblich unzufrieden, was ich eine interessante Side-Note finde. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass Google an der Stelle ziemlich egal ist, was da passiert. Scheint nicht ganz so egal zu sein. Ich wusste gar nicht, wo beschwert man sich bei Google? Also über Twitter oder, also weiß nicht. Haben die einen Google Plus Account, den man noch schreiben kann? Oder schickt man eine Mail an? Weiß ich nicht.
Ich möchte mich beim Alphabet beschweren.
Ja. Sundar@google.com oder wie? Oder Alphabet? Ich weiß es nicht. Hab's noch nie versucht, aber ich wüsste auch nicht, wie ich es machen würde. Offensichtlich ist es soweit, dass Google sich schon intern überlegt, wie sie denn Reddit wieder besser sichtbar kriegen. Für Reddit ist das natürlich nicht gut. A, in dem NSFW-Kontext ist A, die Auffindbarkeit geringer, wie gesagt, was natürlich für die auch heißt, dass die weniger Traffic auf ihrer Seite haben. Das heißt, sie werden weniger Werbeeinnahmen darüber bekommen. Gleichzeitig, wenn Sachen als NSFW geflaggt sind, kriegst du auch bestimmte Werbeanzeigen nicht. Heißt, dass auch darüber zusätzlich die Werbeeinnahmen runtergehen dürften. Deswegen haben sie auch Schritte unternommen und ich weiß nicht, ob das konsequent überall passiert ist, aber sie haben zum Teil Moderatoren, das heißt die Leute, die diese Subreddits betreut haben, die aber nicht bezahlte Reddit-Mitarbeiter sind, aus ihrer Moderatorenrolle rausgeworfen. Zum Teil, deswegen meinte ich, es scheint nicht so ganz abgesprochen alles zu sein, was da passiert, zum Teil wurden die auch wieder eingesetzt, weil das Problem ist natürlich, ja, theoretisch kann so eine Community auch jemand anders managen, aber praktisch, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also jedenfalls nicht in jedem Kontext, in manchen bestimmt. Aber nein.
Ich weil es gerade irgendwie passt, ich möchte mal einen Fun Fact über Reddit einstreuen. Oder ich mache eine Schätzfrage draus. Was denkst du, war das allererste Subreddit? So wie ich die Frage stelle, steckt es vielleicht schon drin. Keine Idee?
Ich hätte ja sowas wie Fun gedacht oder sowas, aber.
Das allererste Subreddit, angelegt im Jahr 2006, am 19. Januar, war NSFW.
Okay,
entfährt jetzt sicher der gewissen Ironie. Ursprünglich wohl, um die Not Safe for Work-Inhalte vom Rest der Plattform, die ansonsten halt noch keine Gliederung hatte, abzuspalten. Also das so ein bisschen da rauszuziehen, damit die Hauptseite eben weiterhin, weiß ich nicht, vermarktungsfähig ist, googelbar oder wie auch immer. Heißt aber effektiv, das erste Subreddit war ein, wenn du so willst, ein pornografisches.
Das ist ja cute. Naja, was heißt pornografisch? Also was in den USA als NSFW verstanden wird, ist in Frankreich wahrscheinlich im dreijährigen Kinderbuch abgedruckt. Also da müssen wir also jetzt auch nichts...
Ich weiß nicht, ob das mehr über die Amerikaner oder über die Franzosen sagt. Just kidding. Auf jeden Fall.
Eindeutig die Amerikaner.
Ich weiß jetzt auch nicht, was sie damals da drin hatten. Ich habe jetzt nicht so weit zurückgescrollt.
Ja, es gibt, das Ganze ist so ein bisschen weiter gebrodelt. Es gibt verschiedene Subreddits, die verschiedene Sachen gemacht haben. Frag mal John Oliver, der hatte da eine gewisse Rolle drin.
Das beliebte Subreddit Pix, wo man, ich weiß nicht, gibt es das Ding? Ich gucke gerade mal, ob es noch da ist. Eines der größten Subreddits, wo Leute ihre Bilder halt teilen, die Fotos, die sie gemacht haben und so, sehr erfolgreiche Community. Hat jetzt ihre Regel geändert. Erste Regel: All Posts must feature John Oliver.
Das muss man vielleicht auch noch erklären. Also anders als zum Beispiel auf Twitter oder Facebook oder was auch immer ihr sonst so vielleicht kennt, hat jeder Subreddit so ein bisschen eigene Regeln. Es gibt natürlich sowas wie allgemeine Terms of Service von der Plattform. Also vielleicht ein bisschen wie manchmal auf Twitch. Twitch hat ein bisschen an der Stelle slightly Ähnlichkeiten, dass halt jeder Channel auf Twitch beziehungsweise auf Reddit, jeder Subreddit so eigene Regeln definiert. Also so Sachen wie eine Etikette, aber auch so ein bisschen, ne, was darf hier überhaupt gepostet werden. Ne? Zum Beispiel der r/superbowl.
Superbowl, ja. Jeder liest das Superbowl, erwartet Football und es sind einfach nur wunderbare Eulen. Superbowl.
Es ist leider, der Gag funktioniert einfach, wenn man es ausspricht, nicht so gut. Aber wenn ich jetzt Super Bowl gesagt hätte, dann hätte auch keiner gecheckt, worum es geht. Also, ne, stellt euch das geschrieben vor und ihr wisst, was hier der Catch ist. Sehr, sehr schön. Aber ja, John Oliver hat ein bisschen Überhand genommen. Der hat offensichtlich selber sogar Content geliefert, habe ich gelesen. Das ist natürlich easy, also einfache Entscheidung sicherlich gewesen. Der Mann ist ja sowieso so ein Witzbold. Und genau.
Andere. Es ist großartig. Es ist großartig. Ihr müsst euch das reinziehen. Wir verlinken das natürlich. Es ist aber ich scroll gerade da durch. Das ist so gut.
War das der einzige? Weil ich hatte das so verstanden, dass es mehr Channels gab, die John Oliver Fotos als einzigen erlaubten Content
hatten. Ich glaube, das war nur Pix. Okay. Jetzt nicht bekannt, dass es auch andere waren. Aber es ist wirklich so: John Oliver als Papst, John Oliver als Vanille-Eiscreme, John Oliver gibt dir einen Adblocker, wirklich alles. John Oliver als Tor.
Ja. Es ist schon ein bisschen wild.
John Oliver als Diablo 4 Poster. So much better than John Oliver 3.
I would like to show you all this picture of my new cat who looks exactly like John Oliver. Mit einem Foto von John Oliver. Ja, Katzen-Content geht eigentlich immer. Muss man auch
John sagen. Oliver in der Rolle als Gollum. Es ist fantastisch.
Ja. Oh, Moment. Ich kann nicht mehr tippen. Das ist ein bisschen tricky. Also aktuelle News der Stunde beziehungsweise des heutigen Tages ist, dass Mojang Die Älteren unter uns werden sich erinnern, die Jüngeren denken so, hä, ist das nicht Microsoft? Mojang hat seinen, also die haben offensichtlich, das war mir gar nicht bewusst, es gibt halt ein Minecraft-Subreddit, das ist kinda obvious, aber das war offensichtlich auch sowas wie deren offizielles Firmending. Also das heißt, die haben das selber betrieben und da auch so Support, Feedback, alles Mögliche gemacht. Das heißt, die haben da ihre eigene Community auf Reddit betreut. Und Mojang hat jetzt gesagt, ja, nö, machen wir nicht mehr. Ihr könnt hier alleine weitermachen, aber unsere Community sozusagen, die wir offiziell supporten, die machen wir auf einer anderen Plattform. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen eine interessante neue Entwicklung von heute, wenn ich das richtig sehe. Oder war es schon gestern? Wie auch immer. Also jedenfalls relativ neu. Und das an sich ist jetzt natürlich, ne, die sind jetzt wahrscheinlich, also selbst wenn sie Werbepartner von Reddit wären, das heißt auch wenn darüber Geld direkt reinkäme, wäre das wahrscheinlich jetzt nicht ausschlaggebend, aber gleichzeitig, wenn da ein Exodus, wie gesagt, Mojang ist ein Tochterunternehmen von Microsoft, wenn da jetzt ein, ich weiß nicht, welche Relevanz diese so Communities von Unternehmen haben, aber es gibt natürlich auch große Communities von Influencern. Ich nehme an, jeder relevantere Influencer hat irgendwie eine eigene Reddit-Community. Selbst eine ganze Reihe von wirklich sehr irrelevanten Influencern hat das. Und wenn das Schule machen sollte, dann dürfte Reddit auch noch eine ganze Reihe an, wie soll ich sagen, schmerzhaften Verlusten ins Haus stehen. Der CEO hat, also man hat länger nichts von ihm gehört. Zuletzt fand er das alles noch richtig und wollte das durchziehen. Ich bin ja mal gespannt, weil der Wert der Plattform halt wirklich schon stark auch eben an den der Nutzung hängt. Weil du kannst keine Werbung verkaufen, wenn du da, wenn du nicht sichtbar bist. Du kannst keine neuen Nutzer generieren, wenn Google dich nicht findet. Und wenn man sich jetzt nicht gerade sehr explizit für Meme-Fotos von John Oliver interessiert, ist vielleicht gerade auch Reddit nicht der Place to be im Internet. Also, okay, dafür vielleicht dann schon wieder. Und da schicken wir euch ja jetzt auch hin. Insofern, vielleicht ist es auch einfach ein abgefahrener PR-Stunt, der jetzt gerade funktioniert. Aber ehrlich gesagt, glaube ich das also in der Gesamtheit eigentlich nicht. Das, es ist einfach nur ein relativ kreativer Prozess, Prozess auch, der da gerade abgeht mit Renditeerwartungen und ja, ich glaube auch eine Vorstellung, wie man, ich sag mal, Webplattformen monetarisieren sollte, und dieses sollte nicht aus meiner Sicht, sondern aus Sicht von sozusagen Corporate CEOs, versus das Internet oder versus Communities im Internet. Wir hatten auch da schon mal ein bisschen aufgezeigt, Parallele zu Twitch. Twitch macht gerade auch Scheiß. Kommen wir gleich nochmal zu. Ich sage ja, wir haben dieselben Rubriken wie letztes Mal, aber wir sehen da so ein bisschen ein Kräftemessen zwischen der auf Reddit auch nun wirklich sehr urtümlichen und leicht anarchischen Internet-Community, die eh schon immer so ein bisschen schwierig für Werbetreibende zum Beispiel war, dass das, es war immer so ein bisschen so eine Gratwanderung zwischen Werbung funktioniert und Werbung hat eventuell sogar eher den gegenteiligen Effekt und wird total kacke gefunden. Das heißt, da musste man eh schon ein bisschen schauen. Es war nicht die einfachst monetarisierbare Plattform. Und wenn man dann aber hingeht und der Meinung ist, dass man die aus meiner Sicht, jetzt, ne, das ist jetzt meine Privatmeinung, komplett verfehlte Herangehensweise von Twitter kopiert, ich weiß nicht, ob das nicht einen Backlash mit sich bringt.
Es gibt noch eine weitere Community, die das ähnlich handhabt. Oh. Also AWW. Oh. Der hat im Moment 34,1 Millionen Mitglieder.
Also relativ viele.
Und haben sie es in den Regeln drin? Komisch. Ah, doch. Regel Nummer 12. Posts must feature John Oliver. Chi, John, or anything else that closely resembles being adorable. Chi, John ist ja auch ein Charakter von John Oliver. Ja, das ist jetzt auf den ganzen knuffigen Tierbildern in irgendeiner Form John Oliver abgebildet.
Ich habe kurz gegoogelt, ich hätte es jetzt natürlich nur konsequent gefunden, wenn das John Oliver Subreddit jetzt irgendwas komplett anderes ausschließlich gefeatured hätte, aber das scheint nicht der Fall zu sein, da ist immer noch John Oliver. Eigentlich hätte das Internet da was anderes vorsehen müssen. Aber na gut. Was nicht ist, kann ja noch werden. Reddit.
Die konnten sich nicht entscheiden, was noch lustiger wäre als Bilder von John Oliver.
Also auf der John Oliver-Seite würde ich vielleicht den Papst oder so sehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Bloß keinen Nebenkriegsschauplatz eröffnen.
Wieso nicht? Hä? Also wir gucken mal. Ich bin mal sehr gespannt. Wie gesagt, das Kräftemessen ist noch in vollem Gange. Und okay, man hat auch gedacht, bei Twitter, den kann es auch nicht recht sein, dass halt die ganzen Werbekunden abwandern und sie denen drohen, dass wenn sie keine Werbung schalten, sie denen halt, wie war das? Ich überlege gerade, es gab doch eine Drohung von Twitter gegenüber seinen Werbekunden, wenn die abwandern, dann würden sie was nicht mehr tun? Das moderieren oder so? Oder Impersonation verhindern? Ich weiß es nicht mehr.
Ja, irgend sowas, ja.
Was bestimmt immer eine gute Idee ist.
Es war sowas in der Richtung und es war so ziemlich plumpe Mafia-Methode, ja.
Öffentlich bloßzustellen.
Ja.
Na gut, okay, was ist das jetzt? Gut, okay, keine Ahnung. Ja. Naja, gut. Ich glaube, die Relevanz, also ich weiß nicht, hast du den Eindruck, ich habe ja relativ lange Twitter noch recht intensiv benutzt, nachdem da Ende letzten Jahres spätestens die Scheiße schon im Ventilator, in Richtung Ventilator unterwegs war, aber in letzter Zeit habe ich den Eindruck, also ich meine, ich nutze das noch ein bisschen, aber irgendwie, weiß nicht, wie ist deine Beobachtung?
Ich habe das Gefühl, es hat sich viel mehr kommerzialisiert. Also abgesehen davon, dass es jetzt in der Web-App ganz komische Werbung reindrückt als Featured Posts, wo die auch immer dubiosere Produkte mehr anbieten. Also früher war da so Werbung, weißt du, Apple oder irgendwie so was man kennt, was auch irgendwie hochwertig ist. Jetzt kriege ich da dauernd Werbung für irgendwelche Waffen oder irgendwelchen China-Schrott oder China-Schrott-Waffen. Da zum Beispiel dieser Magic Stick, dieses Ding, das sich dann so auseinanderfährt und soll dann ein Zauberstock sein. Ich glaube, das ist nach deutschen Waffengesetzen Schlagstock und ich reporte das auch immer als Werbung für ein illegales Produkt und kommt aber dann auf allen möglichen Accounts. Also die haben, glaube ich, mehrere Accounts, auf denen die diese Werbung ausrollen. Also es ist schon irgendwie, es fühlt sich deswegen schon mal eben noch dubioser an oder wie soll ich das sagen? Ja, irgendwie noch unseriöser, aber Twitter als unseriös zu bezeichnen, ist jetzt auch irgendwie redundant. Es ist komplett dieses Flair verloren gegangen, dass sich Twitter wie so eine lustige Community anfühlt in der eigenen Bubble.
Ja, also das.
Vielleicht hat sich auch einfach mein Bias da verschoben, weil ich dafür mittlerweile Mastodon sehr gerne nutze, wo ich genau das habe. Ja, das macht natürlich den Kontrast stärker.
Das mag sein. Also. Ich glaube auch, hier der, wie heißt der Reddit-CEO nochmal, ist an sich egal, der hat gesagt, er sieht keinen Mehrwert in den Drittanbieter-Apps. Das ist ja eigentlich einer der wesentlichen Punkte, die haben das API verteuert, was dazu führt, dass Drittanbieter-Clients, es gab lange keinen offiziellen Reddit-Client, dann haben sich Drittanbieter-Clients entwickelt, die auch für größere Moderatoren im Übrigen eine gewisse Relevanz haben, weil die offensichtlich da deren Arbeit einfacher machen als der offizielle Reddit-Client, sollte man als Hintergrund vielleicht auch nochmal gehört haben, die müssen schließen mit dem neuen Pricing. Und da hat der CEO gesagt, die bieten sowieso keinen Mehrwert mehr oder weniger. Und ich glaube aber, dass das falsch ist. Und bei Twitter ist eine der Sachen, die meiner Meinung nach, also Musk hat das ja bewusst reduziert, dass Bots auf Twitter unterwegs sind oder dass so automatisierte Posts da sind, möglich sind. Da gab es jetzt einen Artikel von Golem genau zu dem Thema, dass so automatisierte Posts von Newsartikeln, obwohl ja Twitter im Prinzip Newsartikel gar nicht so blöd findet, sondern die monetarisieren will, dass sie das eingeschränkt haben und wie sie dann darum gearbeitet haben, dass sie if this, then that, die haben immer noch so einen Premium-Service für, ich weiß nicht, $30 im Jahr oder sowas, wo man dann doch noch automatisiert auf Twitter posten kann, aber eben nicht mehr kostenlos wie vorher. Und meiner Meinung nach, klar, so automatisierter Content ist erstmal relativ witzlos, aber er fehlt meiner Meinung nach trotzdem, beziehungsweise dieses Kreative mit der API umgehen, hat einen Mehrwert meiner Meinung nach, den wir auch auf Reddit, da kann ich es jetzt nicht genau sagen, dafür kenne ich die Plattform nicht gut genug. Auf Twitch gibt es jetzt an der Stelle glücklicherweise keine Einschränkungen, aber durch diese Werberegulierung könnte sowas so mittelbar kommen. Drittanbieter-Dinge entwickeln die Plattform weiter. Das haben wir ja letztes Mal schon gesagt und das ist einfach bei Twitter gefühlt jetzt ein Hemmnis, weil ich habe, was war das? Genau, meine Stream-Ankündigungen zum Beispiel sind nicht mehr automatisiert auf Twitter. Jetzt kann man sagen, okay, wen juckt das? Aber es gab trotzdem eine gewisse Relevanz und Reaktion. Man kann das ja auch so ein bisschen so bauen, dass die jetzt nicht total eintönig sind, sondern dass sie einen gewissen Mehrwert irgendwie bieten. Zum Beispiel Streamtitel inkluden oder sowas. Und ich müsste dafür jetzt halt $30 für If This Then That. Quatsch. Doch, If TTT, genau. Bezahlen. Und naja, das mache ich dann nicht. So viel ist mir jetzt nicht wert. Aber ich glaube, dass halt ganz viel an den Sachen, die so ein bisschen der Schmierstoff der Community sind, verloren gehen. Und das ist eigentlich dann so ein Verkrusten. Dann kannst du auch das Ganze in eine Zeitung drucken und das verkaufen und dann kannst du übermorgen zumachen. Das ist das.
Das hat an vielen Stellen voll den Witz rausgenommen. Es gab doch so geile Twitter-Bots. Also ich bin wirklich mehreren Bots absichtlich gefolgt, die halt so von Künstlern gemacht wurden. Blinry hatte da zum Beispiel einen Bot, der hieß einfach wie er nur rückwärts, also Inrlb. Ja. Irnlb, so. Der hat die ganze Zeit irgendwelche Sachen da generiert und da kamen halt wirklich lustige Dinge bei raus. Ne? Also ja, einfach ein bisschen automatisierten Shitpost, weil das lustig ist, was dabei entsteht. Warum nicht? Wo ist das Problem?
Ja.
Das ist ja, also das gleichzusetzen mit irgendwelchen Spambots, die dann da einfach nur die Plattform voll scheißen, finde ich dumm.
Ja.
Das hat mehr Entertainment-Faktor daraus genommen.
Wie gesagt, ich glaube, das ist auf der Oberfläche vielleicht nicht so klarer, aber in der Tiefe sehr relevanter Anteil, gerade der Core-User, die dann die Leute auf der Plattform halten. Der Leute, die es intensiv nutzen, der Leute, die Spaß an der Plattform haben. Weil die Leute, die nur konsumieren, die halten diese Plattform nicht am Leben.
Ja.
Klar sind die relevant zur Vermarktung von deiner Werbung, aber wenn die Content-Creator von der Plattform auf die Plattform keinen Bock mehr haben, dann kannst du noch so viel Werbung ausspielen, dann werden die reinen Viewer, die natürlich das Gros der Nutzer ausmachen, halt irgendwann auch abwandern, weil was sollen die dann noch? Kann ja auch auf Instagram irgendwelche Texttafeln anschauen oder auf dem, weiß ich nicht, dem Instagram-Nachfolger, der Twitter ersetzen sollte, gegen den ja witzigerweise Elon Musk geschossen hat. Hier Mark Zuckerberg würde demnächst komplett Social Media beherrschen, wenn er das noch launcht. Wo ich jetzt sagen muss, ja, im Prinzip hat er recht und vor ein paar Jahren hätte ich das auch noch gesagt. Gleichzeitig im Moment, ja, also gegenüber der Shitshow beim blauen Vogel, da kann man ein bisschen Wettbewerb auf jeden Fall brauchen. Also, ja, da, ich glaube, da ein bisschen Wettbewerb ist wirklich keine schlechte Sache. Zudem, ich weiß nicht, wenn wir hier im Social Media Thema drin sind, ich beschäftige mich gerade ein bisschen mehr mit TikTok und ist jetzt nur meine subjektive Meinung. Es gibt ja diese Theorie, dass so ein bisschen jede Altersgruppe ihr Social Network hat. Die MySpace-Leute sind wahrscheinlich heute irgendwie über 50. Dann gibt's die Facebook-Kohorte. Dann gibt's die Instagram-Kohorte. Dann gibt's die TikTok- und Snapchat-Kohorte, so ungefähr. Ich glaube, wir wären altersmäßig so in der Instagram-Kohorte theoretisch drin. Aber man ist so alt, wie man sich fühlt. Und ich bin gerade eher TikTok-alt. Und ich muss sagen, also Instagram hat ja gesagt, wir machen jetzt auch Videos, weil Fotos jucken keinen. Könnte vielleicht auch perspektivisch eine dumme Entscheidung gewesen sein. Aber die machen jetzt auch all in irgendwie Reels und so. Reels sind halt diese mehr oder weniger kurz langen Videoclips in Hochkant. Und meine User Experience ist, dass TikTok mit Instagram den Boden aufwischt. Also das ist für mich überhaupt nicht zu vergleichen. Mal abgesehen davon, dass bei mir auch irgendwie Instagram irgendwie lademäßig sich anfühlt, als wäre da irgendwie ein Microsoft-Server aus den 90er Jahren dahinter oder sowas, der hin und wieder auch mal Timeouts hat und TikTok halt immer funktioniert. Das mag an meiner persönlichen Router-Konfiguration liegen oder Vodafone hat was dagegen, aber jedenfalls weiß ich nicht. Ich bin mal sehr gespannt. Kein Wunder, dass Montana TikTok verboten hat, weil die sich vor der Konkurrenz wahrscheinlich fürchten. Wogegen übrigens Leute mit Unterstützung von TikTok klagen, die auf TikTok Creator sind, was natürlich dann auch wieder ein ganz interessanter Aspekt ist. Heißt, wir werden auch da noch interessante Gerichtsprozesse in den USA sehen. Glücklicherweise, ich muss sagen, ne, es gibt ja viel Kritik an TikTok aus den unterschiedlichsten Gründen. Die gibt es allerdings an eigentlich jedem neuen Social Network. Da kann man ein paar Jahre zurückgehen und sich das zu Facebook anschauen. Sicherlich auch zu Instagram, irgendwie Schönheitsideale und sowas. Es ist aber, von verschiedenen Seiten habe ich aber gehört, dass TikTok im Moment eigentlich sozusagen den kulturellen Ton angibt. In gewisser Weise ist da sicherlich auch YouTube noch relevant, aber die neuen Sachen, die neuen Trends, Trendmusik vor allem auch, ist TikTok. Ist, was auf TikTok irgendwie von vielen Leuten unter Videos gelegt wird, ist ein trendiger Titel. Auf Spotify, sicherlich auch im Radio, keine Ahnung. Ich weiß nicht, woher die ihre Daten nehmen, aber es ist relativ wurscht. Also jedenfalls, wenn du ein TikTok-Hit, virales TikTok-Video mit deinem Musiktrack hast, dann dürftest du, wird man heute wahrscheinlich nicht mehr Millionär mit, aber dann dürftest du jedenfalls eine riesige Menge Spotify-Plays bekommen und vielleicht an den ein oder anderen Best-Ager auch nochmal eine MP3 zum Download verkaufen. Finde ich jedenfalls sehr, sehr, sehr interessant. Wenn ihr da irgendwie andere Einschätzungen zu habt, dann schreibt uns das gerne, weil natürlich ist unsere Weltsicht nicht die allein glücklich machende. Aber mein Eindruck ist gerade, ich habe momentan nicht sehr viel Sorge vor Facebook, weil Facebook eher in so einer defensiven Position ist. Und auch das ist, ich weiß nicht mehr, in welchem Podcast, könnte auch Doppelgänger gewesen sein. Man hat seit Elon Musk wirklich den Eindruck, dass Mark Zuckerberg doch eigentlich ein feiner Typ ist. Und immerhin kein durchgeknallter Irrer oder sowas. Das heißt, seine Anerkennung ist, glaube ich, deutlich gestiegen im letzten Jahr. Hast du das mitbekommen, dass sie sich einen Faustkampf oder was war der englische Terminus? Das könnte auch Cagefight gewesen sein. Ja. Dass es da eine Herausforderung gab. Elon Musk versus Mark Zuckerberg.
War das jetzt eigentlich ein Scherz, dass es dann hieß, Mama hat gesagt, nö?
Wessen Mama?
Musks? Musks, ja.
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht.
Moment. Ja. Elon Musk's mother, May, says fighting between billionaire and Mark Zuckerberg is cancelled.
Okay. Wer hat denn da den Schwanz eingezogen? Naja. Also man sollte dazu vielleicht wissen, dass Mark Zuckerberg ein neues Hobby hat, und zwar welche Kampfkunst war das? Jiu-Jitsu?
Kann sein. Auf jeden Fall, der betreibt das relativ ernsthaft.
Kibotu? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas so.
Scheint Jiu-Jitsu zu sein.
Ja.
Ja.
Send me location. Okay, das scheint ein MMA-Meme zu sein. Das kannte ich jetzt noch nicht, aber das hat offensichtlich Mark Zuckerberg auf die Herausforderung von Elon Musk geantwortet, auf Twitter natürlich. Nee, stopp, nein, Twitter hat's, genau, Musk hat's auf Twitter geschrieben, und ich glaube, Send Me Location hat Mark auf Instagram geantwortet. Ich glaube, das war der witzige kleine Seitenhieb dabei. Jujutsu? Musk hat gesagt, er kann den Move the Walrus, wo er sich auf jemanden drauflegt, bis er gewonnen hat, aber ehrlich gesagt, wie gesagt, also ich glaube, Mark Zuckerberg ist ein bisschen kleiner, wahrscheinlich auch leichter, aber wenn er da gut trainiert ist, dann könnte ich mir vorstellen.
Der hat schon in einem Turnier gewonnen.
Das könnte eher ein bisschen ungünstig für Mark ausgehen, für Elon ausgehen, meine ich jetzt.
Ja, das könnte wehtun.
Naja, große Gaudi. Also okay, wenn May Musk es absagt, dann kann es natürlich sein, dass das, ja, dann schade. Ansonsten Popcorn.
Ja.
Ich finde sowieso, dass viel mehr so unternehmerische Rivalitäten über Boxkämpfe oder sowas geregelt werden sollten. Das wird viel zu wenig gemacht. Da könnte man doch auch die Kanzlerfrage in der CDU mitentscheiden. Das fände ich, das hätte doch viel mehr Entertainment-Faktor. Ich finde, das passiert, also, ne, irgendwelche Wirtschaftskommentatoren, die den Stock nicht aus dem Arsch kriegen, sagen so, ja, das kann man doch nicht machen, aber es ist doch viel witziger und schließlich geht's darum im Internet. Also, well played eigentlich, Mr. Zuckerberg.
Ja.
So, großer Bogen. Reddit, CEO, andere CEOs. Hat mir noch was zu Reddit, weil sonst würde ich sagen, wir hauen noch ein bisschen auf Twitch ein und dann gehen wir weiter. Haben wir was vergessen? Historie, Reddit?
Reddit, I hope not. Reddit, nö.
Wir brauchen so eine Checkliste, wo wir alles abhaken. Steve Huffman heißt übrigens der Reddit-CEO. Der ist zwei, drei Jahre älter als ich. Sieht aber auch wirklich aus wie der, also weiß ich nicht, wie sein eigener bester Kunde, finde ich. Was jetzt nicht schlimm ist, aber finde es ein bisschen witzig. Gut. Next.
Jo.
Twitch. Hast du gehört, was bei Twitch abgeht? Twitch hatten wir letztes Mal, ne, die sagen hier, ihr dürft keine Werbung mehr machen und wenn, dann wollen wir das Geld davon haben und ihr dürft nicht mehr anderswo livestreamen und überhaupt, wir wollen eigentlich alles und ihr kriegt nichts und fickt euch doch alle. Es gibt aber eine Sonderaktion, wo dann doch wieder Leute bessere Revenue-Splits bekommen können, die Partner sind und bestimmte Anforderungen erfüllen. Und jemand hat es nachgerechnet, es sind ungefähr 2,5% der Partner, für die dieses bevorzugte Modell dann doch wieder in Frage käme. Das ist doch sehr großzügig von Twitch, denke ich. Ich glaube, damit stellen sie sich sehr gut auf für den Wettbewerb. Was hast du mitbekommen?
Ich? Natürlich nichts.
Nichts. Na gut.
Twitch also ist so gar nicht in meinem Fokus.
Ich meine, wie gesagt, es ist nicht die größte Livestreaming-Plattform, aber ich glaube, es ist die dann doch relevanteste Livestreaming-Plattform. Deswegen finde ich, es ist ja auch ein relevantes Thema. Also nicht, dass es irgendwelche riesigen Updates von Twitch-Seite gibt. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die irgendwie reagiert hätten. Aber es gibt Updates von Kick, denn das, hatten wir schon gesagt, ist so ein von einem der Gesellschafter von Stake, das ist diese Online-Casino-Plattform, zumindest mitgegründete Livestreaming-Plattform, die wirklich wie eine relativ, wie soll ich sagen, ziemliches Twitch-User-Interface-Rip-Off aussieht, aber gut, das muss man mal sehen, was kommt. Und Kick hatte nicht nur, wie wir im letzten Podcast erzählt haben, den medialen Aufruhr nach den Terms of Service Änderungen oder Clarifications oder was auch immer Twitch da getrieben hat, für sich genutzt, um Social Media Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern sie haben auch eingekauft. Und zwar Twitch-Streamer, die dann jetzt auf Kick streamen. Und zwar relevante Twitch-Streamer. Und sie scheinen, ich weiß nicht, ob das inzwischen schon wieder durch ist, aber sie sind auch in der deutschen Twitch-Szene rumgelaufen. Und haben offensichtlich mit wirklich relevanten Geldbündeln gewedelt. Und zumindest auch so, dass das auch immer noch, zumindest kürzlich noch, Thema war. Montana Black hat erzählt, er hat ein dickes Angebot bekommen. Ich weiß nicht, er hat, glaube ich, nicht viel dazu gesagt, aber ein zweistelliger Millionenbetrag war, glaube ich, da. Genau, zweistelliger Millionenbetrag hat er gesagt in einem Video auf YouTube. Dann sollen, das sind jetzt nicht die größten Accounts, aber StandardSkill und iCrimex sollen auf Kick streamen inzwischen. Es gibt Leute, die auf Twitch gebannt sind und auf Kick streamen. Das ist vielleicht noch relativ naheliegend. Das hatte Excel 95 hatte das mit Trovo, als er auf Twitch gebannt war. Sowas kommt immer mal vor, aber das würde ich jetzt hier so ein bisschen außen vor lassen, aber sie haben halt sowohl in der deutschen Szene als auch in der internationalen Szene mit Geld geworfen und zum Beispiel XQC eingekauft. Wenn man jetzt Twitch nicht kennt, dann denkt man so vielleicht, ja, okay, wer ist das? Komischer Kanadier. Aber das ist halt, wenn nicht der Größte, dann einer der größten Streamer. Das ändert sich immer so ein bisschen. Aber XQC ist nun wirklich fast so ein Mr. Beast von Twitch. Und der scheint jetzt sich aufzumachen. Für 2 Jahre, für mutmaßlich 70 bis 100 Millionen Dollar. Also so ein bisschen wie der Spotify-Deal mit, wie heißt der? Der große Podcaster, den Spotify exklusiv verpflichtet hat, der so ein bisschen komische Thesen verbreitet zum Teil und vorher mal ein Kampfsportler war. Ich habe den Namen normalerweise parat. The Show.
Ja.
Ach, Mann. Oh Gott. Da war Elon Musk und hat gekifft. Wie hieß denn diese Sendung?
Ja, ich weiß, wen du meinst, aber...
Okay, wir haben es direkt. Joe Rogan natürlich.
Joe Rogan. Oh, Joe Rogan Experience. Ja.
Genau. Also der Deal war wohl mutmaßlich in einer ähnlichen Größenordnung. Das sehen wir jetzt im Livestreaming. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das ist auch nicht der einzige Deal. Ich glaube, Amarant war auch veröffentlicht, dass die zu Kick wechseln. Moment, XQC. Oh ja, wenn man nicht tippen kann, ist es immer schwierig, was zu finden. Genau, Amarant und XQC sollen nach dem, was man hört, zu Kick wechseln. Und bei Amarant weiß man scheinbar nicht, was, in welchem Umfang sich dieser Deal bewegt. Aber es ist jedenfalls, es ist Bewegung in dem Bereich. Ich habe ja gemeint, es gab schon mal von Mixer, das war der Streaming-Service von Microsoft, den Versuch, die haben Ninja, damals sehr großer, ich glaube, Fortnite-Streamer und noch jemanden gekauft, dessen Name mir nicht einfällt. Und das hat aber nicht nachhaltig funktioniert. An der Stelle kann es sein, dass das auch nicht reicht. Ich fand das ganz interessant. Ich habe das in einem Stream von einem relativ kleinen Streamer, der aber sich so ein bisschen da reingefuchst hat, gefragt, was der davon denkt. Und er meinte, er sieht die Chancen jetzt nicht so groß, dass Kick nachhaltig funktionieren wird. Und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Wichtig ist wahrscheinlich, dass du halt große Streamer von verschiedenen Rubriken oder aus verschiedenen Zielgruppen halt auf deine Plattform bekommst. Das ist wahrscheinlich ein wesentlicher Faktor. Perspektivisch. Die Frage ist, ob das am Anfang nötig ist. Es kann auch sein, dass du, angenommen, du kaufst mehrere, die jetzt schon ähnliche Sachen machen, aber damit eine spezielle Nische bedienen. Und dann kannst du damit aber diese Nische überzeugen. Weiß ich nicht, ob das nicht sogar der nachhaltigere Ansatz ist. Also wir werden sehen. Das Problem ist, deswegen ist Kick auch weiterhin umstritten, eben diese Herkunft oder diese Beziehung zu diesem Online-Casino, was offensichtlich zumindest was wahrscheinlich deutlich an der Finanzierung beteiligt ist. Es gibt ja auch offensichtlich sehr laxe Regelungen auf Kick. Sie sind jetzt nicht komplett lax, also auch die müssen sich an Gesetze halten. XQC hat da erstmal irgendwie irgendein Superheldenfilm im Stream geguckt. Es gibt dieses Feature bei Twitch, wo man dann auf Amazon Prime so eine Watchparty machen kann. Dann muss man aber selber als Viewer, wird der Film nicht über Twitch gezeigt, sondern über die Einbindung der Prime Video App. Das hat Kick jetzt nicht und dann hat XQC den Film gestreamt. Das gab dann doch Ärger. Insofern, es ist natürlich kein rechtsfreier Raum, aber es ist ein weniger moderierter Raum. Ich fand es ganz interessant. Ich habe in ein, zwei Kick-Streams einfach aus Interesse mal reingeschaut und Es könnte so ein bisschen sein wie diese komischen rechten Twitter-Alternativen. Inzwischen, ja, der Gag hat sich ein bisschen überholt, aber diese früheren komischen rechten Twitter-Alternativen, also was wie Parler und so, diese ganzen...
Parler,
Entschuldigung, ja. So von wegen, ja, hier kann man wenigstens noch frei alles sagen. Klammer auf, meistens meinen solche Leute ja frei alles sagen, ohne dass ihnen jemand, der auch frei alles sagen kann, halt widerspricht, weil sie halt Scheiße labern, Klammer zu. Denn das ist ja oft das Verständnis von Free Speech, dass sie einfach auch keine Widerrede haben wollen, was dann aber natürlich der Idee von Free Speech zuwiderläuft. Es könnte sein, dass das ein bisschen so ein Vibe hat, da bin ich aber noch nicht sicher, dass bei manchen der Leute, die dahin gewechselt sind, gibt es schon so problematische Tendenzen. Ob das aber ein genereller Vibe auf der Plattform ist oder ob es einfach vielleicht so, solange das noch nicht so groß ist, einfach so ein bisschen stärkere Ausschläge gibt, muss man wahrscheinlich erstmal sehen. Also ich denke, Konkurrenz für Twitch ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also Kick hat wirklich Traumbedingungen eigentlich für Streamer. Ich glaube, sie haben 95-5 Revenue Share, was sich kaum finanzieren lassen kann, dauerhaft, denke ich. Aber es ist natürlich ein großes Log-Angebot. Sie wollen sogar, ich weiß nicht, wie konkret das ist, aber sie haben sogar sowas angekündigt, wie dass sie ab einer bestimmten Dauer an Streams, die jemand auf der Plattform macht, so ein Basisbetrag zahlen, sodass wahrscheinlich es sich für Leute rechnet, die quasi Fulltime-Streamer sind, aber noch nicht die Viewer haben, dass die sich das wahrscheinlich leisten könnten. Jedenfalls habe ich das mal so grob überschlagen. Und das wäre jetzt kein Move, den man dauerhaft machen kann, weil ich glaube, das können sich nicht leisten. Aber um sowas aufzubauen, ist das eigentlich ein relativ smarter Ansatz. Weil dann kannst du relativ viele Content-Creator da wahrscheinlich relativ schnell neu aufbauen, die halt ansonsten, es ist ja nicht einfach, irgendwie Fulltime-Streamer zu werden oder auch deine Streaming-Karriere aufzubauen, wenn du das halt neben einem Studium, Schule geht vielleicht noch, aber wenn du das halt neben irgendeiner Vollzeitbeschäftigung machst und auf diese Weise könnten Leute halt mit einer relativ geringen Hürde vielleicht in die Lage versetzt werden, in einer gewissen Breite das zu starten und dann können sie irgendwie, werden sie es wahrscheinlich irgendwann wieder einstellen. Aber für diesen Übergang halte ich das zumindest für einen smarten Move. Also ich denke, wir dürfen gespannt sein. Es gibt natürlich noch andere Wettbewerber, die in den Startlöchern sind. Join, das ist irgendwie verbandelt mit Pro7Sat1. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das denen gehört oder ob die da nur investiert haben. Wissen wir da was? Ja, ich weiß es.
Gibt es das noch? Thema.
Ja, das gibt es. Gemeinschaftsunternehmen der Medienkonzerne Pro7Sat1 Media und Warner Bros. Ist schon witzig. Ja, gibt es tatsächlich noch? Die wollen offensichtlich auch so eine Livestreaming-Plattform launchen. Und ja, gut. Ich meine, es wäre jetzt zynisch zu sagen, dass es ein deutsches Ding ist von einem Corporate, was wahrscheinlich so erfolgreich sein wird, wie ein deutsches Ding von einem Corporate halt wird. Aber wir können ja mal so nett sein und denen einfach viel Erfolg wünschen. Wenn sie das denn launchen irgendwann in den kommenden vielen Jahren. Also das Problem ist halt, ich glaube, also ich meine, es wartet ja jetzt keiner auf ProSieben, dass sie ein Livestreaming-Ding von einer deutschen Plattform launchen. Also, ja. Wie soll ich sagen? Aber naja, vielleicht wird es ja was. Es kommt auf jeden Fall ein bisschen Bewegung rein. Und interessante Angebote für Streamer auf Kick, selbst wenn man sagt, okay, die Plattform halte ich für zu problematisch, ist ein bisschen die Frage, ja, es ist relativ obvious, woher wahrscheinlich das die Finanzierung kommt, aber dann andererseits haben wirklich alle Leute ihre Shell-Aktien verkauft? Weiß ich nicht. Schwierig. Bin mal gespannt. So, ich glaube, das waren meine Sachen, die ich dazu erzählen wollte. Also wir beobachten das. Ich glaube, es ist eine spannende Dynamik. Ich glaube, Kick macht eigentlich ein paar relativ smarte Moves. XQC, wirklich krass. In Deutschland habe ich jetzt, wie gesagt, noch keine großen Moves gehört. Papa Platte zum Beispiel hat das eigentlich für sich Es sei denn, es wäre wirklich viel Geld relativ klar ausgeschlossen. Das muss man auch sagen. Dasselbe hat Montana Black halt mit dem zweistelligen Millionenbetrag ebenfalls getan. Aber gleichzeitig sind die natürlich auch prinzipiell käuflich. Ist die Frage, wie relevant das für Kick ist und auf welchem Budget-Level die wirklich da unterwegs sein können. Das sehe ich halt auch nicht, weißt du. Also ich sehe jetzt nicht einen Join hier einen zweistelligen Millionenbetrag auf den Tisch legen, damit Montana Black exklusiv auf Join streamt oder ein Trimax oder ein Elias in 97. Das sehe ich einfach nicht passieren. Aber wir werden sehen. So. Next. Oder sollen wir das mit YouTube und Playables noch hier an der Stelle einbringen, wenn wir schon bei Social Media sind?
Ja, das passt.
Okay. Angeblich. Wir haben ja berichtet. Oder möchtest du, mach du mal gerne, sorry.
Mach du mal weiter.
Ja, ich bin hier so in Fahrt. Du musst auch gerne mal dazwischen grätschen.
Ja, also, gute Fahrt.
Gute Fahrt, ja. Ich mache mir einen Kaffee. Also, Stadia, der Google Game Streaming Service, wir fangen in der Steinzeit an, wurde eingestellt. Genau. Ich glaube, letztes Jahr war das. Und relativ, ja, man hat den Stuff zurückbekommen und so, aber man konnte wahrscheinlich keine Spielstände, jedenfalls nicht in dem Maß, wie man es wollte, übertragen. Naja, gut. Anyway, Google hatte bisher noch nie ein glückliches Händchen bei Gaming, hält sie aber nicht davon ab, es immer wieder zu versuchen. Genauso wie mit der jährlichen neuen Chat-Anwendung im Google-Universum sehen wir die 3, 4, 5 jährliche neue Games, möglicherweise Anwendungen, und zwar YouTube Playables.
YouTube Playables, genau. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, dass Stadia ja direkt von Google kam und Playables jetzt von YouTube. Bin ich mir nicht sicher, welche Implikation das hat, aber irgendwie ja, hängt keine halt Ahnung. Immer noch unter demselben Dachverband sozusagen.
Ja, kind of.
Interessant ist halt die Idee, es soll wohl dann auf jedem Gerät nutzbar sein, also Smartphones oder Desktop-Computer. Ich finde, das ist auch eine interessante Auslegung des Begriffs jedes Gerät. ja, aber so.
Eine Konsole.
Mit Konsole ist jetzt nicht die Bash gemeint.
Auf meinem Fire TV-Stick.
Ja, Android, iOS und Browser. Keine Ahnung. Also Ziegelsteinwände abreißen mit einem hüpfenden Ball. Interessante Titel.
Was? Achso, das Breakout-Beschreibungsding. Haben Sie das?
Ja, in dem Text von golem.de schon der dritte Absatz. Obwohl es nur wenige Details zu den verfügbaren Spielen gibt, die getestet werden können, ist ein Titel, der in dem Bericht aufgetaucht ist, Stack Bounce. Okay, der Name ist mir neu. Bei diesem werbefinanzierten Arcade-Spiel müssen die Spieler mit einem hüpfenden Ball Ziegelsteinwände abreißen. Ich weiß nicht, ob da wirklich ein Cloud-Service und Werbefinanzierung nötig ist, um so ein Spiel zu spielen. Das kommt mir irgendwie sehr, sehr bekannt vor, diese Beschreibung.
Hat Golem angefangen, Redakteure durch KI zu ersetzen? Frage ich mich an der Stelle ganz kurz. Aber andere Frage. Well.
Klingt jetzt ein bisschen fishy. Also. Das ist doch 1A Arkanoid oder wie das hieß.
Ist es nicht Breakout?
Oder Breakout. Arkanoid, das sind so alles so Klone davon. Aber wie hieß dann die erste Variante? Stimmt, war das erste
Breakout. Also Breakout sagt man doch immer, oder nicht?
Breakout.
Ja, Arkanoid ist ein Breakout-Klon von 1986. Aber ich meine, we're getting closer.
Ja, nehmen wir Breakout. Es gibt so viele Klone. X, Boing, L, Breakout 2, ja. Magic Ball.
Ja, also ich meine das Spielprinzip.
Ja, ne? Aber Breakout meinte ich natürlich, ist das Original. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall völlig innovativ. Und da braucht man das Silicon Valley dafür, um das nochmal zu erfinden. Und das Werbe zu finanzieren. Ich bin immer noch nicht drüber weg, sorry.
Also ich meine, das sind ja erstmal Gerüchte, wenn ich das richtig verstehe, auch wenn da mehrere Medienoutlets sich an den Gerüchten beteiligen.
Und jein, es wurden ja schon mehrere Mitarbeiter von Wall Street Journal eingeladen, das auszuprobieren.
Ah, oh, soweit ist das, okay.
Ja, also das ist ja dummerweise auf einer hinter einer Paywall, dieser Artikel, und golem.de referenziert diesen nicht lesbaren Artikel, deswegen ist das jetzt, könnte natürlich jetzt falsch zitiert sein. Ich habe jetzt nicht Wall Street Journal bezahlt, sorry.
Könnte natürlich alles drinstehen. Also.
Ich hasse Paywalls.
Zwei Kommentare dazu. Einmal, auf dem Level ist natürlich Google Doodles die bessere Instant-Games-Plattform als YouTube Playables, aber ja. Das ist vielleicht ein kleiner Tiefschlag.
Google Doodles finde ich großartig.
Auf jeden Fall. Und auch dieses Dinosaurier-Spiel im Chrome ist eigentlich dann mindestens gleichwertig. Aber
erkenne den Vodafone-Kunden. Kennst du das Dinosaurier-Spiel im Chrome? Ja, klar. Ah, auch bei Vodafone.
Den habe ich nicht kommen sehen. ja, sehr gut. Stimmt. ja. Läuft bei denen mit dem Gaming. Das war die eine kleine.
Die einen haben Raid Shadow Legends, die anderen den hüpfenden Dinosaurier im Chrome.
Game Streaming, Vodafone. Das andere ist, also, ich kann das jetzt noch nicht einordnen. Und zwar vielleicht auch, weil ich diesen Wall Street Journal Artikel ebenfalls nicht gelesen habe. Aber das passt für mich klanglich, also so, ne, vom Verständnis in die Strategie von Discord, TikTok, früher auch Facebook, eigentlich ist es auch nicht viel anders. Snapchat zwischenzeitlich jetzt wieder nicht mehr, aber ich sag euch, das kommt wieder.
Und ICQ.
ICQ vielleicht auch, aber ICQ kommt, glaube ich, nicht mehr. Die alle so Instant Games auf ihren Plattformen haben.
Ja.
Das würde insofern relativ viel Sinn machen. Du hast eine gewisse Ausspielung, was du brauchst. Das Leute verbringen Zeit auf deiner Plattform. Und bei Discord ist die Logik nochmal ein kleines bisschen anders, weil die in der App eigentlich keine Werbung ausspielen, außer für ihre eigenen Produkte. Aber du hast ein Format, wo du ein ganz kleines Spiel schnell spielen kannst, was sehr gut zu so relativ kleinem Content passt. Ob das ja, ist, was
Discord macht es ein bisschen, zieht die Leute nicht zur Werbung, sondern motiviert dafür, ein bisschen Geld für dieses Spiel auszugeben oder für, wie heißt das, Gedöns, Nitro?
Nitro ist auch genau so ein bisschen mehr Funktion. Man kann irgendwie, man kriegt Sachen früher.
Kriegst ja irgendwie auch mehr Spiele dann indirekt über Nitro. Irgendwie so auf die Art holen die dann das Geld damit rein.
Ja.
Und natürlich gleichzeitig mehr Zeit auf der Plattform verbringen, ja. Das ist, glaube ich, der Hauptaspekt.
Ja, wobei, wie gesagt, bei Discord ist das ja nicht so 1:1 in Monetarisierung übersetzbar, wie jetzt bei einem Snapchat, YouTube, TikTok. Ich weiß gar nicht, hat Instagram sowas auch angekündigt? Bin mir jetzt nicht sicher, wüsste es jetzt nicht. Aber Facebook gibt's, glaube ich, auch immer noch Facebook Games. Das ist ja im Übrigen auch das, wo Zynga zum Beispiel damals um 2008, glaube ich, angefangen hat.
So, jetzt haben die aber alle gemeinsam, die du gerade genannt hast, das ist ja von sich aus schon sozusagen Multiplayer-Plattformen sind. Ne? So Chat-Geschichten macht man in den seltensten Fällen alleine, außer es läuft sehr, sehr traurig. Jetzt sehe ich nicht so ganz den, wie YouTube in die Reihe da passt. Also YouTube ist jetzt ja nicht so das Kollaborative. Also man schaut ja meistens das Video doch schon für sich und nicht irgendwie, ne, in einem Chatroom.
Aber ich weiß ehrlich gesagt, also ich meine, Discord ist an der Stelle wirklich deutlich anders, das ist richtig. Aber ich denke, bei TikTok habe ich es jetzt tatsächlich noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das in Europa überhaupt schon existiert. Aber ich weiß, dass es Games auf der Plattform im Prinzip gibt, weil ich weiß, dass es Leute gibt, die entwickeln. Snapchat, wie gesagt, hat es eingestellt. Insofern an der Stelle kann man es auch nicht sehen. Aber ich würde eigentlich annehmen, dass das einfach wie Content im Feed ausgespielt wird. Also auch nicht dieser Multiplayer-Aspekt, sondern eher so, also auch wenn es da theoretisch natürlich sowas wie ein soziales Netzwerk drunter gibt. Aber da ist dann wieder der Übergang auch fließend. TikTok begreift sich ja eh weniger als soziales, sondern eher als, ich glaube, Content-Network oder sowas nennen die das, weil es weniger um Following, also du hast nicht so den Content von Leuten, den du folgst, sondern eher Content, der algorithmisch als zu deinen Interessen passend identifiziert wird. Deswegen, ich glaube, die Ausbildung ist so ein Drittel Sachen, denen man folgt, zwei Drittel andere Sachen oder sowas. Das hat, glaube ich, im Internet rum. Oder jedenfalls, ne, der Anteil der Sachen, denen man folgt, ist viel geringer als jetzt klassisch auf den Social-Media-Plattformen. Wohin auch Twitter geht, mutmaßlich wird kritisiert. Ich habe die ganze Zeit irgendwelchen Bullshit in die Timeline geschwemmt bekommen und ich bin offensichtlich nicht der Einzige. Musste ein paar Idioten-Accounts blocken. Das war gerade wieder ein bisschen unbefriedigend. Das macht, also das, was Twitter gerade, worin Twitter gerade nicht gut ist, macht TikTok ganz gut. Und deswegen hast du aber weniger diese soziale, dieses Social-mäßige, ich habe hier meine Leute direkt und mit denen spiele ich hier zusammen. Also ich glaube, deswegen, so weit weg davon ist das eigentlich nicht. Ich glaube, dass das schon sehr ähnlich, sehr ähnlich reinpassen würde. Gerade wenn die sagen, so Arcade-Titel schnell aufrufen, das ist eigentlich, Also für mich passt das gut zu dem, was TikTok wohl macht, was Snapchat wohl gemacht hätte oder angefangen hat. Wir werden sehen. Es gibt halt noch nicht so viele Infos. Aber meine Vorstellung ist, dass du, wenn du wahrscheinlich sogar in Hochkantformat, sodass du, wenn du durch Shorts scrollst und vielleicht irgendwas mit Games machst, dass du dann so ein, wie eigentlich so Playable Ads auf dem Telefon sind, dass du dann auch so ein Mini-Arcade-Game da im Feed irgendwie zwischendrin bekommst, wenn du aus irgendeinem Grund eine gewisse Affinität zu Gaming zum Beispiel generell bei den Sachen, die du angeschaut hast, zeigst. Das könnte ich mir vorstellen. Das würde maybe Sinn machen.
Vielleicht dann auch mit der Idee, die Leute länger auf der Plattform zu halten, indem mehr Abwechslung reinkommt. Nicht nur Videos gucken, sondern ab und zu mal ein kleines Spielchen zwischendurch und dann hochswipen, nächstes Video.
Könnte ich mir halt vorstellen. Das würde zu der Beschreibung der Art von Spielen passen. Und auch zu dem, wie ich mir das Konzept von den anderen, das ist ja, glaube ich, jetzt nirgendwo, dass da jemand eins zu eins das erklärt hat, aber das wird in der Games-Entwickler-Branche wird das diskutiert, solche Sachen, wenn auch jetzt nicht als Riesenthema, aber man findet Aufmerksamkeit. Und gerade das, was früher so Hyper-Casual-Games waren, was ich ja auch gemacht habe, die halt sehr, also die halt so kleine, wenn du irgendwo Zeit hast und irgendwie was Kleines spielen willst, überbrücken, aber du musst eine eigene App runterladen und die wurden über Werbung vertrieben, musstest du nichts zahlen, waren Free-to-Play, aber dafür werbefinanziert. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen diese Rolle oder daran noch mal so ein bisschen in Richtung noch einfachere Konzepte, weil technisch sonst wahrscheinlich schwierig, wenn es Cross-Plattform überall funktionieren soll, dass das so ein bisschen das nach unten noch abschließt. Aber da ist auf jeden Fall Raum für sowas. Das glaube ich auch. Ob das von den Zielgruppen her funktioniert und wir bei Google hat einfach keine Games-Kompetenz bisher bewiesen. Alles, was sie in Richtung Gaming gemacht haben. YouTube ist natürlich insofern Gaming-affin, als Gaming ein großer Inhalt auf der Plattform ist. Aber die haben auch nie irgendwie groß, also das ist so ein Glücksfall, dass das geklappt hat, gefühlt. Die haben jetzt nie gefühlt groß Verständnis für irgendetwas, was so Game-Streamer oder Let's Player an zusätzlichen Features gebraucht hätten. Du kannst ja, also siehst du irgendeinen Gaming-affin, also irgendeine für Gaming-Content oder für Gamer oder für Games-affine Creator nützliches Feature auf YouTube? Eigentlich nicht.
Nö.
Twitch ist da zumindest deutlich weiter. Ist auch nicht perfekt. Aber es gibt zum Beispiel eine Games-Datenbank, mit der die zusammenarbeiten. Ich glaube IGDB, Independent Games Database oder irgendwie sowas. Und dann setzt man so Kategorien und dann kann man darüber zumindest dann rausfinden, welche Spiele spielt jemand. Sowas alles fehlt YouTube komplett. YouTube ist einfach nur pack Klartext in oder pack hier Text in Texteingabefelder und lad halt Videos hoch. Und César. Deswegen, also für mich hatte Google noch nie besonders Händchen für Games. Das im Prinzip, bei Microsoft überrascht mich das immer ein bisschen, dass die das besser hinkriegen, weil ich meine, so ein Bürosoftware-Konzern ist jetzt nicht gerade dafür prädestiniert, dass sie eine erfolgreiche Games-Sparte entwickeln, aber zumindest mit der Xbox und dem Kontext haben sie es ja ganz gut hingekriegt. Aber Google irgendwie, weiß ich nicht. Das klappt bisher nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob sie da an der Stelle was reißen werden. Dasselbe trifft natürlich auch für andere Plattformen, die jetzt nicht native Games-Companies sind, zu. Also es gibt ja auch Netflix-Games und auch das hat seine Schwierigkeiten. Es gibt, also Es gibt sowas wie Apple Arcade, es gibt das ein analoges Produkt von Google. Das hat zwar eine gewisse Reichweite, aber ich glaube nicht, dass da so riesige Dinge stattfinden. Die allermeisten Games finden halt zwar im Play Store und im App Store statt, aber halt auf ihrer eigenen Logik basierend und nicht über die Monetarisierung per Apple-Abo oder per Google-Abo. Also irgendwie diese ganzen Digitalkonzerne, die jetzt nicht nativ Games machen, haben tendenziell eher nicht so den Zugang dazu. Ich weiß nicht genau, ob das die Kultur dabei ist, die ihnen fehlt für das Verständnis, oder ob die einfach Gamer nicht verstehen. Ich meine, Gamer sind ja auch nicht gleich Gamer. Dadurch, dass auf Mobile immer viel mehr Leute erreicht werden, ist das ja eigentlich viel diffuser. Aber irgendwie, naja, wir werden sehen. Bei YouTube bin gespannt. Also mehr Gaming-Möglichkeiten finde ich prinzipiell interessant. Wäre interessant, wie sie es technisch lösen. Ich kann vielleicht ganz kurz dazu sagen, es gibt so Anzeigenformate, das nennt sich Playable Ads, das heißt Anzeigen, in denen man Spiele spielen kann. Hat man vielleicht schon mal in Mobile-Apps gesehen, als Werbung, wo man dann tatsächlich sozusagen ein runtergebrochenes Spiel direkt als Werbung spielen kann. Und ich habe mal versucht, das für mein eigenes Spiel umzusetzen. Und da ist Google technisch nicht auf dem Level von Facebook, nach meiner Erfahrung. Oder ich habe was generell missverstanden. Aber da sah das aus, als wäre Facebook da sehr viel weiter in der technischen Umsetzung. Also so quasi eingebettete HTML5-Spiele zu nehmen und die dann auszuspielen in vertikaler Orientierung auf Smartphones. Ich nehme an, das ist das, was YouTube da effektiv auch machen würde. Ich nehme nicht an, dass sie was Neues erfinden. Ich glaube auch nicht, dass sie eine Engine einbetten. Ich glaube eher, dass die in HTML5 Frame bereitstellen und du da HTML5-Games machen kannst. Wahrscheinlich 2D, weil 3D zu wenig plattformübergreifend verfügbar ist. Wäre so mein persönlicher Guess. Und dann bin ich mal gespannt, weil für ihre Ads-Plattform hatten sie es zumindest, als ich das letzte Mal geschaut habe, noch nicht so richtig gelöst. Wir dürfen gespannt sein. So, fertig, oder? Anderes Thema.
Jo.
Genug Social Media. How about, was sagst du?
Ja, jetzt sagst du genug Social Media.
Nein, also wenn du noch was zu Social Media hast, dann können wir das gerne noch dranhängen.
Ja, so eine Beobachtung wollte ich mal so schildern. Also, ihr habt ja sicherlich mitgekriegt, dass da ein etwas unangenehmer Zwischenfall mit einem U-Boot und ein paar Milliardären passiert ist. Die Titan, die Titanic besichtigt hat. Wie oft? Ich glaube, 5-mal ist es gut gegangen und beim 6. Mal ist das Ding wohl implodiert.
Echt so wenig hatten die das verwendet?
Ja, ist ja auch schon nicht besonders gut konstruiert, das Ding. Also das Internet hatte ja dann mehrere Hypothesen dazu, was passiert ist. Also ein paar Leute meinen, das lag vielleicht daran, dass sie dieses eine Display in die Carbonwand geschraubt haben. Andere sagten hier, das waren viel zu wenig Schrauben, mit denen das da zugeschraubt wird, diese Kuppel. Dann wurde ja ganz viel auf diesem Logitech F710 Controller rumgehackt. Vielleicht sind da einfach die Batterien leer gegangen und die waren manövrierunfähig. Also,
das war ja wohl sogar, ich habe hier was vorbereitet. Ich war also für die Leute, die jetzt hier diesen Clip vielleicht, weil es ein Clip wird, auf Social Media sehen. Das war, glaube ich, auch ein Wireless Controller von Logitech, richtig?
Ja.
Vielleicht war da wirklich einfach das Ding nicht geladen, man weiß es nicht.
Genau.
Oder jemand hat die Implodieren-Taste gedrückt.
Konami-Code falsch eingegeben.
Maybe.
Ja, also das Internet hat sich da, hat natürlich das getan, was es immer tut. Ganz viele Memes und Webcomics und Witze. Sehr zynisch. Will ich jetzt an der Stelle auch nicht anprangern. Es ist halt so, ja, ich sag mal, das ist mittlerweile so üblich. Von 4chan so rübergeschwappt, dieser Zynismus, und Leute finden das irgendwie gut. Ist halt, wie es ist. So, dann kurz davor halt noch diese Sache mit Russland, hat genauso mit massenweise Memes das Internet geflutet. So, und diese zwei Themen haben jetzt irgendwie gefühlt, ja, war es jetzt 1 oder 2 Wochen lang, alles dominiert. Diese ganzen, also so Seiten wie 9gag, die eigentlich nur
eigentlich Investigativportale sind.
Ja, die eigentlich nur für dumme Witzchen existieren in erster Linie und halt auch ziemlich niveaulos. Das ist ja nicht, also nicht unbedingt die Akademikerseite, die ich jetzt mal rausgegriffen habe. Die führen sich irgendwie auf wie so Newsportale. Nur, was mich daran massiv stört, ist jetzt nicht die Art, wie die das machen, sondern dass es auf diese Themen, die ja sowieso schon groß in den News diskutiert werden, dass es darauf absolut fixiert ist. Also das ist quasi so, als ob diese die Meme-Community, nenne ich es jetzt mal, ja, die ist im Grunde genommen ja schon manipuliert und gelenkt auf diese Themen und stellt dann so eine Art Ablenkungsmanöver dar, weil interessanterweise sind weitere große Sachen passiert, die normalerweise ja auch so voll die Zielscheibe sind. Ihr kennt ja diese ganzen Jeffrey Epstein, wie spricht man eigentlich richtig aus? Ich glaube Epstein, oder?
Ich hätte Epstein gesagt, aber ich bin mir nicht sicher.
Normalerweise alles, was mit dem im Zusammenhang steht, wird ja da in dieser Meme-Kultur nochmal groß aufgeblasen und ins Bewusstsein geholt. Epstein didn't kill himself und so an allen möglichen Stellen. Ja, da gab es nämlich jetzt auch News und die sind auf die Art völlig versehentlich geburied worden, sprich haben überhaupt keine Aufmerksamkeit erhalten. Es geht nämlich darum, dass eingeordnet wurde, ob die, wie heißen sie, die Leute, die im Gefängnis da die Aufsicht führen.
Also die Gefängnispersonal, die Leute.
Gefängniswärter, Gefängnisinspekteur, ja. Wärter, ja. Dass die eben, dass das jetzt eingeordnet wurde, dass da kein, dass die keine Schuld trifft daran, dass er sich da selbst umgebracht hat oder eben auch nicht oder wie auch immer. Finde ich, ist eine sehr relevante Information, die völlig an den Leuten jetzt vorbeigegangen ist, weil eben so viel über das U-Boot gewitzelt wurde. Genauso im selben Zeitraum ist was bekannt geworden zum Thema JP Morgan, wo mal eben ganz versehentlich, zufällig 47 Millionen E-Mails dauerhaft gelöscht wurden. Halte ich auch für eine News, die man eigentlich wahrnehmen sollte. Das klingt irgendwie relevant, oder nicht? Ja, und es ist halt sehr untergegangen. Und diese Sache mit dem U-Boot wurde sehr, sehr lange im Internet halt durchgekaut und verbreitet und nochmal aufgegriffen und nochmal anders parodiert. Schön und gut, aber ich finde das nicht so toll, dass man da so extrem fixiert jetzt mittlerweile ist auf einzelne Themen, die dann auch so lange da aufleben und immer wieder oder ja permanent dann durchgekaut werden für so einen erheblich langen Zeitraum. Also das, ich weiß, ich sehe da irgendwie eine negative Entwicklung. Das war früher dynamischer und man hatte mehr Überblick und hat, ja, wie soll man sagen, das hat schon fast als Newsportal getaugt, so die übliche Witze-Seite und Twitter und alles. Also irgendwie ist die Netzkultur ein bisschen träge und manipulierbar geworden. Ist so mein persönlicher Eindruck jetzt.
Ist die Frage, mir ist schon aufgefallen, dass diese U-Boot-Sache eine sehr große Präsenz hatte, aber gefühlt, ich weiß nicht, ob das auf Twitter so stark war, beziehungsweise auf Social Media allgemein, Twitter jetzt natürlich nicht speziell herausgehoben. Ich hatte eher den Eindruck, dass die ganzen Newsseiten davon voll waren. Und also so im Sinne von journalistischen Newsseiten. Und das hat natürlich, findet dann natürlich auch immer wieder Widerhall in Social Media, weil die Sachen natürlich geteilt werden, kommentiert werden, was auch immer. Im Zweifel werden sie auch kommentiert, dass die Leute sich mit nichts anderem beschäftigen, ob denn nicht mal irgendwie Markus Söder was dazu sagen könnte oder weiß ich nicht. Aber also mir ist aufgefallen, dass das sehr breit online diskutiert wurde, wo ich dann schon gedacht habe, währenddessen, also während noch diese Suchaktion bzw. diese Bergungs-Rettungsaktion war, beziehungsweise man mutmaßte, der Sauerstoff geht zu Ende, wenn sie denn noch leben würden, ne, traurigerweise, haben sie zu dem Zeitpunkt ja schon gar nicht mehr gelebt, sondern das U-Boot ist implodiert. Das war wohl gewissermaßen der US-Küstenwache oder Navy wohl bekannt, aber so ganz klar ist es nicht. Aber deswegen, es gab über einige Tage halt vor allem während dieser also zumindest theoretischen Möglichkeit, wo sie noch vielleicht hätten gerettet werden können, war das schon sehr, sehr präsent. Da gebe ich dir recht. Aber ich hatte eher den Eindruck, dass das aus der Richtung der Medien stärker kommt, als dass jetzt das Internet selber das so in meiner, jedenfalls in meiner Wahrnehmung diskutiert hat.
Und was ich daran bemerkenswert finde, wenn ich das richtig verstanden habe, muss das ja alles am selben Tag passiert sein. Dieses Boot, U-Boot hat ja nicht Luft für eine mehrtägige Expedition.
Doch, doch. Oder? Das war die Überlegung, dass das, ich glaube, Sonntag oder Montag sind die getaucht und ich glaube, bis ungefähr Donnerstag, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, grob, bis irgendwann dann hätten die Luft gehabt. Theoretisch. Das war ja dieses, ja, wenn jemand irgendwie gestorben wäre, dann würde die Luft noch länger reichen, solche Überlegungen.
Ach so, das heißt, es hätte tatsächlich, hatte mehr oder weniger seine Berechtigung, dass das so lange diskutiert wurde.
Ja, jein. Also rückblickend nicht, beziehungsweise nach den Erkenntnissen von zumindest den also irgendwelchen US-Stellen nicht. Aber währenddessen wusste man das nicht. Insofern gewissermaßen schon. Und da kann man natürlich auch ein bisschen verstehen, dass Leute mitfiebern. Aber tatsächlich hatte das eine ich fand der Sache jetzt nicht ganz angemessene Präsenz. Also es ist ja fast, als würden jetzt William und Kate ein neues Baby bekommen und es würde irgendwie sich verzögern oder sowas. Also, ja, hatte jetzt, also okay, das ist jetzt vielleicht irgendwie ein komischer Vergleich, aber also von dem Nachrichtenwert. Ja, schwer zu sagen. Aber dieses Burying, also das heißt, dass man an der Stelle diese JP Morgan Chase Sache, denen war das vielleicht recht, dass das dann ein bisschen untergegangen ist, aber wenn ich das richtig verstehe, war das ja ein SEC-Bericht und die werden das ja nicht entsprechend getimed haben, denke ich. Das ist ja eine staatliche Stelle, die da irgendwie diesen Bericht veröffentlicht hat, wenn ich das so richtig sehe.
Ja, also es ist jetzt schwierig, da Absicht zu unterstellen oder so zu beweisen. Es ist jetzt nur mal so eine Beobachtung, dass er eben so Sachen auch passiert sind und das irgendwie schon zusammen. Also ein bisschen stutzig macht mich eben, dass wohl die Implosion wohl schon am Sonntag gemessen wurde.
Genau, das ist das, was ich meinte. Also man wusste das, aber die Frage ist, wer wusste das? Die Öffentlichkeit wusste es definitiv nicht.
Nee, die US-Marine wusste das. Nur die Frage ist jetzt, warum haben die diese Informationen so lange zurückgehalten, wenn das doch ein dermaßen global diskutiertes, wichtiges Thema ist. Sehe ich jetzt, finde ich ein bisschen komisch. Da will ich jetzt auch nicht weiter, will ich jetzt auch keine Verschwörungstheorie drum konstruieren, einfach nur die Beobachtung, es ist komisch.
Ja, ich weiß nicht, ob dafür irgendwelche Gründe angegeben wurden. Das weiß ich nicht. Also, aber umgekehrt kann man natürlich sagen, wenn sowas ist und ein Thema die Nachrichten beherrscht. Ich meine, für die Medien kann ich natürlich ein bisschen verstehen. Du kannst relativ aus so einer Content-Creator-Sicht, also ich finde es immer witzig, weil das ein bisschen die Mechanismen auch nochmal enthüllt, wenn so Content-Creator darüber reden, wie sie halt Content erstellen. Also wie sie halt Dinge auswalzen, damit da möglichst viele Videos oder möglichst viel Stream-Content bei rauskommt. Eigentlich machen Medien nichts anderes, nur dass sie nicht so offen darüber reden.
So eine Sache. Klicks mit wenig Aufwand.
Ne? Genau, du kannst halt dieses Thema sehr gut lange reiten, solange es halt aktuell ist. Und das heißt natürlich bei, ich sag mal, generell nicht super dastehenden vielen klassischen Medien ist natürlich schön, wenn du da nicht super viel Aufwand treiben musst. Ich will jetzt nicht sagen, dass da ChatGPT viel geschrieben haben wird. Das kann man jetzt nicht belegen. Aber ja, sowas ist natürlich, da kann man sich im Zweifel einfach machen und dann hat man wieder was zu erzählen. Das ist sicherlich eine Schwierigkeit. Und wenn ihr auf Social Media unterwegs seid oder generell online, ist es immer interessant. Wie gesagt, an der Stelle war es nicht geplant, aber wenn sowas ist wie eine Wahl, eine Europameisterschaft, Sachen, die sich dafür eignen, dann ist es sehr interessant, darauf zu achten. Zum Beispiel welche Gesetzesvorlagen in dem Zeitraum verabschiedet werden, welche komischen Firmenskandale aufgedeckt werden, welche politisch vielleicht ungeliebten Entscheidungen getroffen werden. Das ist immer sehr, sehr interessant. Und wenn sowas, also wie gesagt, der SEC-Bericht, ich glaube nicht, dass der sich dafür qualifiziert, das ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber andere Sachen, sind durchaus möglich, dass die so gezielt in dem Moment veröffentlicht werden, weil dann natürlich die Aufmerksamkeit nicht so sehr darauf ist und man sich ein bisschen davon versprechen kann, wenn es eh öffentlich wird, dann macht man es doch in einem Moment, wo Leute es wahrscheinlich nicht bemerken und es deswegen weniger Widerhall findet. Das ist schon richtig. Der Mechanismus ist, glaube ich, gut, sich in vor Augen zu führen.
Ich bin gerade ein bisschen empört. Ich habe jetzt mal schnell nachgeguckt, ob Fefe schon auf dieses Burying aufmerksam gemacht hat. Hat er gar nicht. Also entweder hat er es auch nicht gemerkt oder ich liege komplett falsch. Vielleicht war das gar keine Medienkompetenzübung.
Vielleicht ist auch Fefe einfach jetzt Teil des Systems geworden. Haben sie ihn gekauft?
Jetzt, ich weiß es nicht. Jetzt wird es kritisch.
Da, da, da. Wir müssen jetzt hier so mysteriöse Musik einspielen. Ich meine, man muss andererseits natürlich sagen, auch wenn sie das gemutmaßt haben werden, ist die Frage, wie klar sie wussten, was passiert ist, also von dieser Erschütterung.
Ja.
Also, und das heißt ja nicht trotzdem, dass man nicht vielleicht auch noch rausfinden möchte, was war und es deswegen versucht zu finden.
Das fände ich mal richtig spannend, rauszufinden, wie tatsächlich die Faktenlage bei solchen Newsmagazinen ist oder also bei den oder bei den Pressestellen, wo auch immer das dann herkommt. Also wie viel weiß so eine große Zeitung oder so eine Tagesschau oder Tagesschau vielleicht nicht, also so ein, wie heißen sie, Pressedienst,
sowas wie AFP oder sowas?
Genau, welchen Wissensstand haben die tatsächlich und halten die was zurück oder hauen die direkt alles raus oder welche Informationen gibt man denen wann? Manchmal frage ich mich halt, ob die das extra ein bisschen stückeln, damit man mehr von hat. Oder ist das möglich? Ist das verhindert?
Weiß ich nicht. Ich meine, die machen immer solche Tickermeldungen, die also
Ich meine, ist das eigentlich?
Ich weiß nicht, ob die
absichtlich Teile der Informationen zurückhalten, damit sie über die Zeit mehr haben.
Ich glaube, bei sowas wie so einer Nachrichtenticker-Agentur ist das wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll. Aber die haben andererseits, die vermelden halt jedes kleine Detail. Also du siehst ja häufig auf irgendwelchen Seiten, wenn die 1:1 so DPA-Meldungen. Ich weiß gerade nicht, warum mir AFP die Agence France-Presse ausgerechnet als erstes einfällt. Das war zwar die älteste internationale Nachrichtenagentur, aber DPA sieht man dann doch ein bisschen häufiger. Anyway, du siehst häufig auf Webseiten, wenn die halt einfach nur die Meldung 1:1 übernommen haben, so einige Nachrichtenportale machen das. Das sind dann tendenziell die aktuellsten Sachen, aber die sind halt nicht noch redaktionell angereichert. Aber da sieht man, glaube ich, wahrscheinlich ganz gut, wie welchen Umfang und welche Tiefe das hat.
Ja. Okay. Naja, an der Stelle würde zurückhalten nicht viel Sinn ergeben, das reicht. Okay, dann kommt es schon mal nicht aus der Richtung.
Also ich denke nicht. Ich meine, ich bin da also nicht.
Ich hoffe drin nicht. In der Logik. Ich meine, das wäre ja auch skandalös irgendwie, wenn ich so drüber nachdenke. Dann wäre es eigentlich schon ziemlich wären die schon fast wertlos, wenn die das machen würden, so ein Unsinn. Nee, okay, das war eine
das würde ich nicht so gute Idee.
Auch nicht unbedingt annehmen.
Also ich meine, nee. Generell, wenn ich so Logiken, auch wenn das jetzt natürlich auch alles man kann alles immer noch mal hinterfragen, aber eine Adresse, die ich oft für so, was Medien wie berichten, interessant finde, ist über Medien, haben wir auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Da gibt es auch einen Podcast mit Holger Klein, wo immer wöchentlich ein spezielles Thema rausgegriffen wird. Der ist, ich glaube, den habe ich sogar vielleicht schon mal empfohlen, weiß ich nicht. Ansonsten ist das, wenn man sich für so ein bisschen Hintergründe und so, wie entstehen Medien, wonach werden Sachen ausgewählt, wie funktioniert das, wenn sich dafür interessiert, ist es, glaube ich, kein schlechtes Angebot. Da habe ich jetzt aber auch mal gerade kurz geschaut, ob da irgendwas zu dem Thema zu finden ist und die haben jetzt dazu auch nichts angegeben. Also, ja. Andererseits, ich meine, manchmal sind so Sachen auch so subtil, dass sie es jetzt gar nicht in die Nachrichten schaffen. Das ist ja auch ein bisschen was wir, wenn man, also eine der Sachen, die ich finde, die wir ein bisschen mit diesem Podcast erreichen, manchmal, wenn du Sachen hast, über die noch keiner berichtet hat, sonst ist es eher so ein Gefühl oder so ein langsames Herauskristallisieren von Dingen aus einer diffusen, allgemeinen Lage. Irgendjemand muss ja das erste Mal das aufschreiben. Und ich finde und ich hoffe, dass wir es schaffen, so ein bisschen auch, ne, so die zwischen den Bare Metal, entweder Twitter und Social Media generell, ich will jetzt hier nicht immer Twitter sagen, aber Social Media und Blogs und sowas, also sozusagen den Originalquellen und den Leuten, die das aggregieren, wenn wir da so ein bisschen beitragen können, so ein bisschen mehr Verständnis über das Netz zu schaffen, dann ist das was ich sehr cool fände. Falls ihr jemals bisher schon in der Lage wart, etwas aus einer Anregung von uns zu machen, dann fände ich das super interessant, wenn ihr uns das weitergeben würdet. Einfach um mal so zu verstehen, wie der Podcast eigentlich rezipiert wird und ob wir da euch einen Mehrwert in dieser Richtung bieten. Also natürlich die News, die wir aufbereiten, die sind natürlich schon voraufbereitet, auch wenn wir es nochmal so ein bisschen aus unserer Sicht einsortieren. Aber manche Dinge, die wir so ohne Quellen erzählen, sondern eher so aus unserem Erleben, vielleicht ist da ja auch der ein oder andere Punkt dabei, der dann wieder zu weiteren Sachen führt an anderer Stelle. Ich habe jetzt noch nicht irgendwo gesehen, dass wir als Quelle gelistet worden wären. So, hier haben sie es zuerst gesagt. Aber prinzipiell könnte das natürlich mal passieren. Denn dafür halten wir die Fühler ins Netz und gucken, was da abgeht. Gut. Oder auch nicht. Das U-Boot ist ja leider gesunken.
Runter kommen sie immer oder so ähnlich.
In dem Kontext hat jemand auf Twitter darauf hingewiesen, dass man nicht unterschätzen sollte, dass die Tiefsee, und ich meine, das sind nur 4000 Meter, es geht ja noch deutlich tiefer, sehr viel lebensfeindlicher ist als der unmittelbare Weltraum, weil in der Tiefe würde man sofort ohne Tauchboot, also der Körper würde sofort irreparablen Schaden nehmen, man würde wahrscheinlich instantan sterben, also eine jetzt in dem Fall ist das Ding eh noch kollabiert um die rum, das wird jetzt auch nicht geholfen haben. Aber wenn du in der Tiefe einfach so in dem Wasserdruck ausgesetzt wärst, würdest du das wohl quasi, also nicht eine Sekunde überleben. Also gar nicht. Während wenn du im Weltraum wärst, hätte man wohl eine gewisse Chance, wenn man innerhalb von 10 Sekunden wieder eingesammelt würde, dass man diese 10 Sekunden überbrücken könnte. Wow, fand ich eine ganz interessante Nebenbemerkung.
Das hätte ich nicht gedacht.
Ich habe es jetzt nicht.
Ging genauso schnell.
Wow. Nee, also ich habe jetzt nicht das genau gecheckt, aber ich habe sowas in der Richtung im Hinterkopf, dass das im Weltraum erstaunlich gut geht. jetzt nicht total super, aber ne.
Aber das sieht dann wahrscheinlich ungefähr so aus. Kennst du den Film Total Recall?
Nee, ich glaube nicht.
Da gibt's auch so eine Szene, wo der Protagonist ein bisschen Unterdruck abbekommt. Kommen da so lustig die Augen raus mit so Special Effects.
Ja, ich glaube, das überschätzt man. Also tatsächlich das scheint nicht ganz so dramatisch zu sein, wie in Filmen und sowas dargestellt. Deswegen, also einen gewissen Moment. Temperatur wäre auf jeden Fall ein Problem, das ist natürlich ein Punkt. Das wäre sehr, sehr kalt. Das könnte, ist auf jeden Fall ein großes Problem. Also Twitter meint 10 Sekunden, das DLR meint wenige Sekunden. Ja, aber besser als Tiefsee. Wenn ihr es euch raussuchen könnt, nehmt den Erdorbit. Gut.
Ja.
Ich glaube, wir können. Sagen wir,
folgt uns für weitere Lifehacks.
Genau. Und gleichzeitig don't try this at home, kids. wir haben ganz am Anfang übrigens vergessen, als wir über die Bild-Zeitung geredet haben, dass die Bild-Zeitung ihre Struktur umbaut, einschließlich dem Abbau verschiedener Lokalredaktionen und dabei Mitarbeiter durch KI ersetzen möchte. Bestätigt eigentlich alle Klischees. Angeblich wollen sie es erst nur im Layout machen, aber ich bin ja mal gespannt, wo das hinführt.
ChatGPT kennt sich aus mit Wärmepumpen, fürchte ich.
Das ist richtig, aber vielleicht kann man ihm erklären, stell dir vor, also du kannst ja mit den Prompts, kannst du sowas sagen, stell dir vor, du bist, weiß ich nicht, du bist Lehrer und musst einem Schüler was vermitteln, kannst ja auch schreiben, stell dir vor, du bist Bild-Zeitungsredakteur und du musst deine Agenda irgendwie in Worte fassen und gegen progressive Dinge argumentieren.
Und auf einmal schreibt ChatGPT nur noch in Großbuchstaben.
Ja, wer weiß. Gut. Rubriken? Oder haben wir noch was Großes?
Nö, also Rubriken fände ich gut.
Dann Rubriken. Rubrik, womit fangen wir an? Klassiker?
Ja, als Internetklassiker haben wir uns rausgesucht, die Annoying Orange. Das kennt ihr vielleicht so eine, war das auf YouTube oder wo kamen die Videos damals? Weiß ich gerade gar nicht mehr.
Ui, gute YouTube, Frage.
Oder ging die auf anderen Plattformen steil? Ja, boah. Also drauf gekommen bin ich, weil da heißt es ja, hey Apple, und es gibt so ein lustiges Bild mit dieser, wie hieß die Brille nochmal, letzte Episode, über die wir in der letzten Episode gesprochen haben?
Die
AR-Brille, ja.
Vision Pro, glaube ich.
Ja. Und die hatte ja, wie wir gesagt haben, die das Feature, die Augen auf des Tragenden auf der Außenseite mit einem Display darzustellen. Da gibt es ein lustiges Bild mit Tim Apple kam. Jetzt fange ich auch schon so an.
Aber der heißt doch so.
John Cook. Nein, Tim Cook. Und ich fand, da sieht er einfach aus wie die Annoying Orange.
Und ob der halt vor John Comedian befreundet ist? Entschuldigung.
Ich stelle mir da vor, wie er so aussieht und sagt, hey Apple, das ist einfach lustig. So, sweet, also das habt ihr jetzt davon, jetzt habe ich euch daran erinnert, dass es Annoying Orange gab oder gibt oder wie auch immer.
Habt ihr aber auch nicht anders verdient. Also war YouTube und kam vom User Danebo würde ich sagen. Genau. Sehr schön. Das ist wirklich ein absoluter Webklassiker. Wer die nicht kennt, die Annoying Orange, der ist einfach
dem
zu
wenig. Dem geht es gut. Genau. So, hast du eine Podcast-Episode?
Ich habe schon wieder einen neuen Podcast. Ich wollte ja eigentlich nur eine Episode sagen. Aber ich habe schon wieder, es ist mir wieder passiert. Ich habe schon wieder einen
neuen Podcast. Du kannst dich nicht entscheiden und nimmst einfach den ganzen Podcast.
Nee, ich habe ja auch noch die andere Episode. Aber jetzt mache ich nicht schon wieder zwei Sachen. Also, der neue Podcast, es tut mir leid. Irgendwann werde ich auch mal nur die richtige Episode hier empfehlen oder wir droppen das an anderer Stelle. Also, der neue Podcast. Eigentlich braucht er keine Empfehlung, weil er super bekannt, riesengroß und alle Leute kennen den. Aber maybe auch nicht. Es ist ein kleines bisschen Special Interest, aber es hat wirklich sehr viel mit dem Internet zu tun. Zumindest in Deutschland. Special Interest deswegen, weil ich weiß nicht, ob jeder von uns, von euch weiß, wer zum Beispiel Oliver Samba ist. Weißt du, wer das ist?
Nee, nie gehört.
Weißt du, wer Mark Samba ist?
Nee, sollte ich?
Je nachdem. Weißt du, wer Alexander Samba ist?
Der Bruder hat er erst beiden genannt.
Absolut richtig, das ist schon mal richtig. Das sind drei Brüder.
Mhm. Aha.
Ich sehe, du bist im Thema.
Absolut.
Hast du schon mal was von Rocket Internet gehört? Egal.
Nein.
Hat was mit Rockets zu tun. Nein, warte, hat was mit Internet zu tun. Okay, wir müssen woanders einsteigen. Hast du schon mal was von Yamba gehört?
Die haben so Sparabos.
Sparabo, absolut. Crazy Frog, dies, das.
Oh, das war richtig cool. Ich bin stolz auf dich.
Absolut. Hast du schon mal was von Alando gehört?
Zalando kenne ich.
Ja, guter Punkt. Die machen
so schreiende Schuhe.
Korrekt, schreiende Schuhe. Aber es und das fand ich damals, als Zalando aufkam, habe ich schon gedacht, so, ihr wollt mich doch verarschen. Weil es gab auch mal dasselbe ohne Z. Es gab mal ein Alando. Übrigens fing das deswegen mit A an, weil sie fanden, dass man damit in den Web-Katalogen, die damals noch eine Rolle spielten, die Älteren unter uns erinnern sich, damals sind Suchmaschinen nur ein Weg gefunden gewesen, Sachen zu finden. Es gab auch so redaktionelle Kataloge, die das Ganze nach Rubriken aufgeführt haben.
Anfangs sogar in gedruckter Form, die man sich so regelmäßig zuschicken lassen konnte?
Regelmäßig weiß ich nicht, aber ich hatte so ein Buch. Das war anders
krass. Nee, tatsächlich richtige Bücher, ja, die kamen so bestenfalls einmal im Jahr raus, wenn nicht noch seltener.
Das war
einmalig.
Also wie so eine Art Telefonbuch fürs Internet mit Screenshots oder so. Roundabout.
Ja, ich weiß, die Jüngeren werden sich nicht mehr erinnern.
Ach so, Telefonbücher müssen wir vielleicht erklären, sorry.
Opa erzählt vom Krieg, ja.
Das ist wie, wenn jemand einen Dump von eurer Kontaktliste macht, aber die Namen ein bisschen seriöser schreibt als Eddie mit dem Motorrad.
Also GDPR Violation as a Service.
Kind of. Krass ist, da stand zum Teil, also ich meine, Sachen, also die Wahrnehmung von Datenschutz ändert sich ja. Und manche Leute stellen Sachen ins Internet, wo ihre Eltern noch denken würden und die Großeltern sowieso so, oh mein Gott, da hätte ich noch nicht mal dem Pfarrer unterm Beichtgeheimnis von erzählt. Und dann andererseits standen damals Adressen und Telefonnummern einfach in einem Buch, was jeder einfach hatte. Auch irgendwie wild. Naja,
ja, und man musste extra bezahlen für eine Geheimnummer, damit es nicht drin steht. Oder? Oder musste man einfach nur.
Ich glaube, du konntest auch so ein Opt-out machen. Zumindest als ich das erste Mal einen Telefonanschluss hatte, konntest du einfach sagen, wir wollen da nicht drinstehen. Ich hatte mal einen Festnetzanschluss, so mit Nummer.
Ich glaube, ursprünglich musste man dafür sogar extra eine kleine Gebühr entrichten, damit das als Geheimnummer eingeht. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Das ist, das ist lang her.
Zur Zeit der Bundespost würde ich denen das durchaus zutrauen.
Also es ist, ich glaube, die Jüngeren wissen nicht mal mehr, was ein Ortsgespräch ist. Ja, also wir reden über ganz obskure Dinge hier. Das meine ich ernst.
Ja, du, wo du das sagst, ist mir wieder eingefallen, was man schon wieder alles überhaupt nicht mehr kennt. Ich weiß gar nicht, ob man noch Ortsgefühl, also würde das noch funktionieren, wenn ich im selben Vorwahlbereich bin und die Vorwahl weglasse? Ich habe keine Ahnung.
Ja, das ist nur aus der Mode gekommen, weil heute ruft man sich ja eh auf dem Handy an, wenn überhaupt. Geht doch sonst keiner ran.
Ja, ich glaube, ich habe das noch gemacht. Ich glaube, es geht noch.
Ich glaube, Festnetz haben Leute doch eh nur noch, um ihren Arzt anzurufen. Oder so.
Ja, oder Pizza zu bestellen. Irgendwie oder von ihren Eltern angerufen zu werden.
Jedenfalls skurrile Randfälle halt.
Jedenfalls wild, ja. Es gab mal eine andere Zeit, Kinder. Also, lasst euch das von euren Eltern und Großeltern erzählen.
Das Telefon noch schwarz-weiß war.
Genau. wir sind etwas abgeschweift. Also jedenfalls,
es ging
Alando.
Podcaster-Episode.
Als es noch Webkataloge gab, das war der Punkt. Da wollten die mit Alando ganz oben stehen, deswegen fing das mit A an. Und dann hat das noch mit irgendwas mit einem spanischen Namen, glaube ich, zu tun, weiß ich jetzt nicht mehr. Egal. In dieser Folge, in der ersten Folge wird, glaube ich, genau das erklärt, deswegen weiß ich das jetzt auch. Denn der Podcast beschäftigt sich mit den Samba-Brüdern. Und das klingt jetzt so, warum würde ich mich für drei random Leute, die Mark, Alexander und Oliver heißen, interessieren? Und von denen, glaube ich, zwei in Berlin und einer in München wohnt. Aber die haben das deutsche Internet relativ weitgehend geprägt, weil Alando war jetzt noch nicht so eine große Sache. Alando war ein eBay-Klon, den sie an eBay verkauft haben. Das war aber der Auftakt für alles Weitere. Yamba war nicht so sehr Web, aber war halt eher Mobiltelefon, eben Abos für Klingeltöne und komische Spiele und so. Da gingen dann aber schon wieder andere Firmen raus hervor, wie zum Beispiel Wooga, und das hat dann schon wieder einen deutlich stärkeren Webbezug als eben Browser und ich glaube auch Mobile Games Hersteller in Berlin. Daraus gingen dann mit Rocket Internet eine ganze Reihe Sachen wie Zalando, wie ich glaube Home24, jedenfalls eine ganze Reihe von Companies hervor. Und mittelbar waren da dann auch überall immer Leute in diesen Firmen, die dann ihrerseits neue Startups gegründet haben. Das heißt, sehr, sehr viele Web-Startups aus Deutschland lassen sich auf die eine oder andere Weise, entweder über sozusagen eine Investorenrelation, das heißt, einer der Sambas hat da investiert, oder jemand, der von den Leuten, die in den frühen Startups vor denen reich geworden sind, hat da investiert oder hat es direkt gegründet. Also eine ganze Menge von Leuten hatten Bezug zu diesen drei Gründern von ein paar der sehr frühen Internetunternehmen. Die sind selber zwar Milliardäre, aber in Relation zu dem, was man in den USA verdient hat, dann doch gar nicht so reich. Fand ich eigentlich auch ganz interessant. Rocket Internet war nochmal eine Story für sich. Der Podcast heißt OMR Rabbit Hole und ich bin mir gar nicht sicher, ob das nochmal ein anderes Thema später behandelt, ob die mehrere Sachen nacheinander haben. Aber jedenfalls im Moment geht es auf jeden Fall über den Aufstieg der Samba-Brüder. Da gibt es ein Buch über die, das heißt Die Paten des Internets von Joel Kaczmarek. Das ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, aber für Deutschland nicht komplett falsch. Also StudiVZ hatten die mit zu tun. Ich glaube, da haben sie nur investiert, meine ich. Nicht ganz sicher. Zumindest waren sie da involviert. HelloFresh zum Beispiel geht darauf zurück. Und mittelbar dann halt eine ganze Menge Unternehmen, die wir heute kennen und die halt die deutsche Web-Szene geprägt haben. Waren in den USA sehr verschrien im Silicon Valley, weil sie eben relativ viel, oder ihnen wurde oft vorgeworfen, einfach Modelle zu kopieren und hier aufzuziehen und dann, wie gesagt, im Fall von Alando an eBay, dann an die Originalmacher zu verkaufen. Waren relativ früh Investoren von Facebook. Das ist auch nochmal eine ganz interessante Connection. Um diese Wenn man sich für die Webhistorie, die kommerzielle Webhistorie in Deutschland interessiert, dann ist das, glaube ich, ein ganz interessanter Podcast, wenn man nicht eh das Buch dazu quasi, also das, die Paten des Internet gelesen hat. Aber ich nehme an, der Podcast geht auch noch weiter. Das Buch kam schon vor, ich glaube, über 10 Jahren raus. Wenn einen das interessiert, dann glaube ich, ist es ein interessantes Buch. Und nicht nur, wenn man sich für Startups interessiert, sondern eben auch für die Geschichte des, zumindest, ich sag mal, kommerziellen Internets in Deutschland. Und die Akteure, die wir aber auch heute halt noch in einigen Schlüsselpositionen sehen. Deswegen glaube ich, wenn man sich wirtschaftlich interessiert, wenn man sich für Webgeschichte interessiert, dann ist das was man sich auf jeden Fall mal reinziehen kann. So, etwas abgeschweift, aber ich finde, der Scheiß-Internet-Podcast muss ja auch was mit dem deutschen Internet und seiner Historie irgendwie zu tun haben, ne, der kommerziellen Seite.
Wie hieß das? Heimatkunde oder so.
Genau.
Heimatkunde Internet-Edition. Ja, ich habe noch einen Account für euch, habe ich vor kurzem gefunden. Der geht so ein bisschen viral, weil habe ich eben gesehen, weil ein paar der Bilder, die da gepostet hat, out of context präsentiert werden. Der heißt Søren Iversen oder Søren, irgendwie fehlen da die Pünktchen auf dem O, sehe ich gerade. Søren Iversen, könnte Englisch sein. Naja, der hat auf jeden Fall lustige Feature-Ideen für Web-Anwendungen und Mobile-Devices und so, oder Mobile-Apps. Zum Beispiel gerade der Pinch-Tweet, DoorDash Bite Request Received. Can your Dasher have a few fries? Bleeding Face Emoji. Großartig. Oder was gerade steil geht, dass die Google Meets Option to turn on all cameras. Und dann ist da so ein schöner Screenshot aus dem Google Meeting. Turn on all cameras. This button instantly turns on the camera for all 86 participants. Geniales Feature.
Ich fände es gut.
Warum hat das das nicht? Ja, oder ein Apple Maps Feature. Hey, der andere Fahrer fordert dich zu einem Rennen heraus. Wer ist zuerst da und da?
Absolut kompatibel mit deutscher Gesetzeslage auch an der Stelle.
Ja. Oder auch eine tolle Idee. iOS automatically disables Speakerphone in public. Speakerphone is disabled. It looks like you're in a public place. Please keep your voice down. Finde ich gut, sehr respektvoll. Mhm. Ja, also hat großartige Ideen, die auf jeden Fall unser aller Leben verbessern würden. Ja, nebenbei verkauft auch irgendwie Bücher. Also ein bisschen kommerzieller Dings-Account, aber schaut es euch mal an. Ich habe vorhin sehr gelacht. Oh ja, hier, geile Idee. LinkedIn Premium. Apply for everything all at once. Premium Super Apply Feature you can apply for 15.02 million jobs in one click. Subscribe and apply. $293. $39. Englische Zahl auf Deutsch vorlesen, sehr gut. Ja, lustiger Account.
Seit Anfang der Folge bin ich darüber schon zu 49.516 Jobs eingestellt worden.
So finanziell wird es übrigens. Gab es da nicht mal so einen Typen, der irgendwie 10 Jobs angenommen hat in den USA und hat die alle geoutsourced und hat quasi dann irgendwie die Hälfte des Gehalts von 10 Leuten verdient auf die Art oder so?
War es nur die Hälfte? Ich dachte mehr. Ja,
also nee, der hat nicht geoutsourced, der hat einfach ganz viele Jobs angenommen und die haben dann zum Teil nicht gemerkt, dass er noch gar nicht da gearbeitet hat, haben aber das Gehalt überwiesen schon und irgendwie.
Es gab mal eine Story von jemandem, das war noch vor Corona, der angeblich jemanden in China oder mehrere Leute in China seine Job, nee.
Ja, der hatte einen Job und hat ihn dann 5 Chinesen geoutsourced.
So rum.
Aber es gab noch einen anderen, der hat einfach mehrere Jobs angenommen, mehrere gleichzeitig und die haben nicht direkt gemerkt, dass er nicht wirklich arbeitet und haben ihm Gehalt bezahlt und er hat halt auf die Art sehr viel verdient.
Es gab so mehrere Multijobs-Cases, über die berichtet wurde im Rahmen von Corona. Work from home war das
auch. Genau, das war in dem Kontext, waren es sogar mehrere Leute. Das ist auf jeden Fall durch diese ungeplante Ab-ins-Homeoffice-Aktion nicht besonders gut aufgefallen ist, ne, weil die dann auch keinen Kontakt zu den Mitarbeitern gehalten haben, weil die Kommunikation über Internet dann nicht so etabliert und funktionierend war. Anyhow, das habe ich jetzt aber auch nicht ohne Quelle, mit Quelle, deswegen ist es eh blöd, jetzt darüber nochmal zu reden. Wollen wir weitermachen mit so Kurznachrichten?
Die Kurznachrichten.
Bung.
Elon Musk hat auf Twitter verkündet, eigentlich ist es eine Social-Media-Meldung, die wir da schon hätten bringen können, egal, Elon Musk hat verkündet, dass die Termini Cisgender und Cis als Beleidigung auf Twitter behandelt werden können, wenn sie geflaggt werden.
Slurwort, ja, ist das Beleidigung oder
Ja, was heißt das genau?
Ja,
it's only been New English now.
Verleumdung. Schimpfwort. Genau, danke, Google
Übersetzung. Beleidigende Äußerung.
Ja. Ist auf jeden Fall problematisch, weil das ist definitiv kein Schimpfwort. Das ist so ein, glaube ich, so ein Framing aus so einer komischen rechten Ecke.
Ja, genau, das ist der Punkt. Also Cis ist ja sozusagen das der Gegenterm zu Trans und dann kann man schon, glaube ich, auch, es ist relativ klar, was da der woher der Wind da weht.
Genau, das will es einfach schwerer machen, über Themen, die Transmenschen betreffen, zu reden.
Ja, beziehungsweise das das Netzwerk von Free Speech schränkt deren Äußerungsmöglichkeiten oder auch deren Verteidigungsmöglichkeiten gegenüber Angriffe von Cis-Menschen ein. Weil wegen Free Speech muss das. Wir kennen. Ne?
Ja. Jo. Find ich nicht gut.
Ja, nein.
Wie er so schön sagt, concerning, very concerning. Concerning, concerning, very concerning. Das hat er irgendwie 100.000 Mal geschrieben in diesem Jahr.
Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, er bezog sich auf seine Rolle bei Twitter, nehme ich an, in jedem Fall.
Right. Er findet ziemlich viel concerning und ich finde das concerning, was er da macht.
Absolut. Dann. Oder sollen wir es abwechseln?
Abwechseln. Im Sinne von, ich lese jetzt die eine Kurznachricht vor, die ich habe. Es ist leider etwas.
Das solltest du nicht so transparent machen. Ich wollte das mehr so.
damit es nach mehr klingt, ne? Genauso wie unser Voice Chatroom hier Konferenzraum B heißt, damit es einfach so aussieht, als hätten wir mehrere.
Ah, wir haben nicht mehrere?
Oh. Nicht mal selbst gemerkt. Kommt auf den Discord, um zu sehen, was wir meinen. Nein, leider sehr tragisch, in den Niederlanden gibt es oder eher gab es einen Hackerspace oder Makerspace genannt Pixelbar. Der ist komplett in Rauch aufgegangen, wortwörtlich. Also da ist jemand dann morgens da rein in das Gebäude, Tür aufgemacht, kam lauter Rauch entgegen, Feuerwehr gerufen, aber bis die da war, war es schon ein Vollbrand. Das heißt, die Pixelbar hat ihr komplettes Equipment dort verloren. Das ist alles weg. Es war auch nicht versichert aufgrund der speziellen Konstellation, dass es war. Haben sich mit anderen Mietern ein ehemaliges Kaufhaus geteilt, das so irgendwann demnächst abgerissen werden sollte. Die haben es quasi noch so zu Ende bewohnt. Ja, und sowas ist nicht versicherbar anscheinend, wenn ich das richtig verstehe. Ja, das heißt, der Space Pixelbar hat da sein ganzes Equipment verloren. Es gab keinen Personenschaden und waren wohl auch keine Tiere in dem Gebäude. Also insofern, zumindest was das betrifft, nochmal glücklich gelaufen. Aber ja, wie gesagt, alles weg. Die Leute sind schon ziemlich am Boden zerstört, würde ich mal sagen, und rufen jetzt zu Spenden auf. Also könnt ihr euch ja vielleicht überlegen, ob ihr da vielleicht auch der Rettung dieser Community etwas unter die Arme greifen wollt, indem ihr da ein bisschen spendet. Wollen wir so einen Spendenlink in die Shownotes tun?
Ich habe nur oft
über den stolpert man sowieso. Also ich habe jetzt hauptsächlich auf Mastodon drüber gelesen, weil das ist da eben, wo die Spaces sich unterhalten.
Ja, auf Mastodon.
Allgemein auch an der Stelle, wenn ihr euch für Maker und Hackerspaces interessiert, ist es sehr sinnvoll, auf Mastodon danach zu schauen. Auf Twitter sind die alle nicht mehr so aktiv. Also als Side-Note an dieser Stelle. Ja, ich würde sagen, den Donation-Link können wir mal so.
Können wir gerne klar in den Links aufführen, wenn ihr die unterstützen möchtet.
In Rotterdam ist das gewesen.
Das sah echt übel aus.
Ja. Genau, wir verlinken auch mal den Account, der da ein paar Fotos dazu gepostet hat. Ist echt brutal. Heftiges Feuer. Ja, sehr schade, sehr schade. Ich hoffe, dass sie zeitnah irgendwie eine neue Möglichkeit finden, sich wieder aufzubauen. Jo, zurück zu dir.
Also, es gibt ein paar News zu verschiedenen politischen Themen. Ne? Das ist ja immer hier so mein Bereich. Chat, Überwachung, Netzneutralität, / dürfen wir demnächst doppelt für unser Netz zahlen. Und ja, anderen Bürgerrechts-, Datenschutz- und Überwachungsthemen. Es gibt irgendwie keine so richtig geilen News, leider. Eher im Gegenteil. Kleine Fortschritte scheint es bei der Chatkontrolle zu geben, dieses Umgehen um jeden Preis der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung könnte, aber das ist jetzt nur ein Ausschuss, der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, wer weiß, was da sonst noch passiert, zumindest da könnte das vielleicht vom Tisch sein, aber lasst euch davon nicht einlullen, wir müssen da weiterhin gegen vorgehen, wendet euch an euren Abgeordneten. Da könnte sich eine ganz leichte, ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, kleines bisschen Verbesserung ankündigen. Da sind ein paar problematische Sachen, auch was Alterskontrolle in App Stores betrifft. Jetzt könnte man fragen, warum ist das schlecht? Das ist deswegen schlecht, weil es den Zugang sehr viel erschwert, weil es weitere Identifikationsmerkmale online verfügbar macht. Und generell, ja, wir brauchen nicht definitiv. Also ich bin der Überzeugung, dass wir nicht mehr Identifikation im Internet brauchen. Das ist wirklich Quatsch. Das ist, finde ich, absolut nicht die Lösung. Macht eigentlich alles nur schlechter und den Datenschutz schwieriger. Chatkontrolle prinzipiell würde hier aber weiterhin drin bleiben. Netzsperren würden hier drin bleiben. Also ne, es gibt immer noch genug dagegen vorzugehen. Aber es könnte sich. Aber es ist nur ein Ausschuss. Es kann auch sein, dass sowas in, ich glaube, es kann so auch in verschiedenen Ausschüssen parallel behandelt werden. Wer weiß, was dann noch rauskommt und wie das dann gemerged wird. Also das müssen wir sehr eng weiter beobachten. Irland kann jetzt Datenschutzverfahren der, also die irische Datenschutzbehörde kann jetzt Verfahren als vertraulich einstufen. Guter Plan, die waren ja bisher schon für viel zu viel Aktivität und Transparenz bekannt. Das sieht mir nach einer deutlichen Verbesserung für alle aus, denn wir wissen ja, eine ganze Menge Webkonzerne sitzen dort. Warum ist niemandem so richtig klar? Könnte was damit zu tun haben, dass die irischen Datenschützer halt so kooperativ sind. Okay, es hat wahrscheinlich
auch noch was ein schönes Land, hallo,
mit der Sprache und den Steuern zu tun, aber jo. Ja. Ich glaube, der Rest ist noch frustrierender. Lest am besten netzpolitik.org, aber lasst euch nicht runterziehen. Ein wesentlicher Punkt, denke ich noch, der ist jetzt nicht direkt ein Netzthema, aber hat dann doch ein Stück weit damit zu tun. Es waren Telefonanschlüsse, insofern ist es vielleicht wirklich zu wenig Netz. Aber die letzte Generation wurde von der Polizei abgehört, beziehungsweise war es die Polizei oder war es jemand anders? Es ist jedenfalls insofern kritisch, also ich finde es generell kritisch, weil es in meiner Ansicht, und das sagen auch interne Notizen der, ich glaube, Staatsanwaltschaft 1 in München, keine kriminelle Vereinbarung sein dürfte. Aber es ist zusätzlich dadurch kritisch, weil Gespräche mit Medien abgehört wurden, also die auch relativ klar für alle erkennbar über ein Medientelefon mit Medienvertretern geführt wurden. Deswegen haben sich einige Medienvertreter im Netz darüber echauffiert, und zwar völlig zu Recht, dass ihre Gespräche über offizielle Pressekanäle mit der Organisation sehr, sehr wahrscheinlich komplett mitgeschnitten wurden. Und das darf man zumindest mindestens sehr, sehr fragwürdig finden. Und ob es dafür eine rechtliche Grundlage gibt, dass das eine Staatsanwaltschaft auch wieder aus Bayern, ich bin mir nicht sicher, ob aus München, also veranlasst hat, da bin ich mal sehr gespannt, was dazu rauskommt. Also ne, an der Stelle ist die Überwachung ist jetzt vielleicht nicht der Netzbezug, aber Leute auf Twitter haben sich sehr angepisst gezeigt, weil eben man könnte sagen, bewusst dieser Pressekommunikationskanal, also man muss das eigentlich fast so konstatieren, bewusst dieser Pressekommunikationsweg überwacht wurde und abgehört. Und das ist eigentlich nach meinem Verständnis mit dem Schutz von Presse vor Abhöraktionen, der jetzt nicht hundertprozentig ist wie bei Berufsgeheimnisträgern, aber zumindest ein relativer Schutz, finde ich es schwer zusammenzubringen. Ne? Abgesehen davon, was man generell davon hält und dass ich das generell für fragwürdig halte, aber an dem Punkt nochmal mehr. Man hätte ja auch einfach die Presse lesen können, anstatt sie abzuhören. Naja, Bayern halt. Bayerisches Rechtsverständnis vor allem. Bayern an sich, okay, aber bayerische Regierung und bayerisches Rechtsverständnis, ja, ihr habt Hausaufgaben, Leute. Dann hat sich hier gerade meine Vorbereitung verabschiedet. Das ist ein bisschen schade, aber wir haben es gleich wieder. Es gibt ein kleines, also wir hatten eigentlich als großes Thema, aber ein Mini-Thema gibt es, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr, wie heißt das Tool? Es gibt ein Photoshop-Tool, mit dem man so Fotos mit KI ausfüllen lassen kann. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt.
Content-Aware-Fill-Funktion?
Nee, ich glaube, es ist nochmal mehr. Ich glaube, das ist das, was es vorher schon gab. Photoshop-AI.
Ja. Also das ist jetzt in diese Funktion integriert als Modus, glaube ich. Aber ja.
Kann sein. Generative Füllung nennt Adobe das auf Deutsch. Generative Fill? Ja, Generative Fill, generative Füllung scheint es zu sein. Aber es kann sein, dass das unter derselben Funktion läuft. Also da gibt es eine ganze, also damit wird
es scheint ein eigenes Tool zu sein, interessant. Ich bin ein bisschen raus bei Photoshop, sorry.
Also ich finde es witzig, dass damit Leute schon irgendwie witzigen Content generieren. Also alleine die abgefahrenen Möglichkeiten, die man damit hat, irgendwelche absurden Bilder zu bauen und das gegebenenfalls auch dieses Erstellen der Bilder noch als Live-Performance zu haben. Das finde ich cool.
Ja,
da,
das ist sehr geil, ja.
Also in Streams, in irgendwelchen Videos, ne, hier die üblichen Kurzvideo-Plattformen, ihr wisst es. Falls wir was Cooles finden, können wir es verlinken. Ansonsten seht ihr das aber auch bestimmt. Hat sehr, sehr interessante Möglichkeiten. Ich bin mal sehr gespannt, wo wir damit hingehen. Aber auch ein kleines Problem. Und zwar, was machst du denn, wenn du, angenommen, du hast jetzt ein Foto und da ist jemand und du siehst irgendwie, also eine Frau, denn wir wissen, das Problem gibt es nur bei Frauen, denn nur weibliche Nippel sind ein Problem. Männliche sind kein Problem, obvious. Ne? Frauen schon. Das ist klar, das weiß jeder. Das Internet weiß das. Was machst du denn, wenn du da jetzt, angenommen, du hättest jetzt so ein Foto von so einer Frau, und da guckt irgendwie so ein bisschen zu viel Brust raus und du müsstest das retuschieren. Was würdest du dann machen können?
Ja, einfach mit dem Tool da drüber. Das macht dann da Klamotten dran.
Ja.
Klar.
Aber leider nein. Weil das zensiert halt leider Brust.
Ja. Das ist jetzt doof, ne? Das heißt, ich werde beim Zensieren aus Zensurgründen gestört.
Korrekt, also weil
we da... We just went full circle, das ist irgendwie scheiße.
Also hat jemand auf Twitter berichtet, hier mit einem schönen Foto, Beispiel. I did a pregnancy portrait shoot and one of the takes had a nipple slip, which would require me to censor before posting to Instagram. Can Adobe's AI generative fill save the day by covering the nipple with an extension of the model's shirt? No, the AI is also censored. The generated images were removed because they violate user guidelines. Und das ist nicht nur ein generelles Problem, weil, ne, also Zensur, dies, das. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass niemand Nippel sehen darf. Also selbst in den USA gibt es in Fällen, zum Beispiel, wenn man mit der Person verheiratet wäre jetzt, wäre es möglicherweise selbst nach US-Standards in Grenzfällen denkbar, dass man eventuell...
Einmal kurz gucken.
Nicht dann. Zensiert, ja. ne, aber deswegen, da müsste man also die Frage stellen, an welcher Stelle setzt man da, ist da vielleicht ein Zensurproblem? Und dann gibt's halt noch so Fallout. Der Künstler hat es an der Stelle so gelöst, dass er da so irgendwie ein bisschen rumeditiert hat. Und er hat das dann gecroppt, sodass der Nippel nicht mehr so richtig, also die KI hat den Nippel nicht mehr erkannt und dann hat sie halt da was drüber gemacht, das ging dann. Ja, also das Fill-In-Feature hat es prinzipiell schon hingekriegt, aber halt nur nachdem der Nippel so vom Ausschnitt her nicht mehr ganz zu sehen war, dann ging's. Aber ja, I find it very Sternchen, Sternchen, whatever, that the toxic censorship environment for depictions of nudity imposed by Apple Meta advertisers has led to a situation where Adobe Photoshop itself is refusing to censor a nipple because of the presence of a nipple. Und wie du sagst, we have kind of come full circle.
Oh, hat er auch gesagt, das ist ja lustig.
Nein, das hat er nicht gesagt. Das war mein Kommentar dazu. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das generell, ich habe das hier jetzt diesen Thread auf Twitter gesehen. Es haben sich noch nicht so viele Leute darüber beschwert. Falls ihr es ausprobiert habt, schreibt mal. Aber der hat das offensichtlich, also ne, das, was er da beschreibt, sieht sieht relativ klar so aus. Es ist hervorragend. Aber gut, kann ja nichts passieren, sind ja keine Nippel zu sehen. Ich glaube, wir könnten die kleine Twitch, also ne, wir hatten die Twitch-Bashing-Plattform-Ecke, wir könnten die kleine Twitch-Hype-Train-Ecke hier noch anbrechen. Und zwar ist Only Up gerade irgendwie der totale Hype auf der Plattform. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist mal wieder so ein frustrierendes Spiel, so ein bisschen wie Alter 4. Was halt, wie hieß das andere? Es gibt dasselbe in 2D, fällt mir gerade der Name nicht ein. Only Up ist der neue heiße Scheiß. Inzwischen schon wieder fast nicht mehr, aber ne, wir müssen immer 2 Wochen hier abdecken. Also ihr habt möglicherweise den absoluten Hype von Only Up verpasst, aber man klettert in einem 3D-Spiel einfach so ein Parcours hoch. Es ist jetzt kein super hochwertig produziertes Game, aber es ist richtig schwer und generiert Content für Stunden. Und deswegen haben sehr viele große Streamer, Papa Platte, Gott, jetzt fällt mir natürlich an dieser Stelle der Name nicht ein, Elias N97, Rohat, Hugo, Let's Hugo, haben das Onstream gespielt. Trimax, Reefed. Und es ist ja irgendwie witzig. Ich dachte, ich sollte euch darauf hinweisen. Es ist so ein allgemeiner Trend, dass man halt diese so Fun-Hardcore-Games, die jetzt nicht den hohen Production-Value haben, aber einfach irgendwie so ein bisschen trashig sind und dann die Leute zum Ausrasten bringen. Das ist irgendwie sowas, was wir als Wiederkehr des Musters auf Twitter sehen.
Diese Bennett Foddy Games kamen ja auch gut an.
Ja, genau. Das ist das, was ich meine. Weißt du noch, wie das heißt?
Du meinst Getting Over It?
Getting Over It, natürlich. Das, also Only Up ist quasi das Getting Over It in 3D mit einem geringeren Production Value eigentlich. Also es sind einfach, glaube ich, einfach zwar hochwertige prinzipiell, aber einfach Assets zusammengeklatscht, wo man halt hochklettern kann und ein bisschen Spielmechanik. Ich will das jetzt nicht schlecht reden. Ich würde mir das
gerade nicht sagt, unbedingt mal auf foddy.net gehen und dort Quop spielen und natürlich Getting Over It. Getting Over It ist das, Moment, kostet das Geld? Ich weiß gerade nicht.
Safe, glaube ich. Oder? Also du kannst es auf jeden Fall kaufen.
Stimmt, aber Quop kann man so spielen.
Das Ganze läuft offensichtlich unter dem Begriff Ragebait Games. Das ist hübsch. Es gibt natürlich auch Leute, die super schwere Mods für irgendwie alte SNES-Spiele und sowas spielen. Aber ja, immer wieder schön. I like. Ich wollte euch das nicht vorenthalten. Dann würde ich sagen, ich schaue hier gerade noch mal drüber, ob wir irgendwas vergessen haben. Es gab so ein bisschen minimale News. Second Life existiert noch. Gibt es so ein bisschen so einen Überblicksartikel, den wir euch da verlinken können. Es gab vielleicht auch über den Einzelfall relevanten Fall, wo jemand über Content Moderation gesprochen hat im Bundestag. Hast du das mitbekommen?
Nee. Content Moderation, das klingt nicht gut.
Wie man es nimmt. Ich meine, es gibt Leute, die das machen müssen. Also Content Moderation ist jetzt halt, das sind die Leute, die illegale, missbräuchliche, problematische Darstellungen und sowas von Media-Plattformen. entfernen. Genau, nicht die Leute, die fürs Wahrheitsministerium arbeiten, das waren jetzt andere. Cengiz Haksöz, ich hoffe, dass ich das einigermaßen richtig ausspreche. Falls nicht, sorry. Der hat im Bundestag zu seinen Arbeitserfahrungen gesprochen. Und das ist halt ein schwieriger Job, weil du logischerweise das bekommst und das bewerten musst, was Leute irgendwie geflaggt haben als illegal, pornografisch auch, kinderpornografisch, Gewaltdarstellung, was auch immer. Also das heißt, der ganze Schmutz, der auf den Schmutz jetzt nicht moralisch gemeint, aber der ganze, ne, der ganze sehr problematische Content, ne, auch manches, worüber man diskutieren könnte, aber vieles, was einfach auch psychisch belastend ist für Leute, landet bei diesen Content-Moderatoren. Viele Plattformen sourcen das gerne irgendwie, ich glaube, auf die Philippinen aus. Es gibt aber offensichtlich auch Unternehmen in Deutschland, die das machen. Und hier hat jemand zu dem Thema im Bundestag gesprochen. Und was wirklich bitter ist, er wurde von seinem Arbeitgeber dann, ich weiß nicht, gefeuert, stimmt wohl nicht, aber ausgesperrt. Das könnte vielleicht, das ist nicht ganz klar, ob das damit zusammenhängt, dass er hier einen Betriebsrat gründen möchte. Da bin ich jetzt hier nicht ganz sicher. Die Firma heißt Telus International oder International aus Essen. Und ja, in Deutschland heißt es nach Netzpolitik.org berichten, dass sie im Auftrag von Facebook und Instagram hier aktiv sind. Und der Artikel schildert das Problem an der Stelle, warum es kritisch ist. Sie verwerfen hier diese gewerkschaftlichen Aktivitäten ein bisschen mit dem Gesamtthema zusammen, finde ich. Das ist vielleicht, ja, kann man so oder so sehen. Aber generell denke ich, ist es wichtig, dass man ein Verständnis dafür hat, was diese, welchen Belastungen oder welchen Herausforderungen diese Leute ausgesetzt sind und wie man damit umgeht. Weil es wird Leute geben müssen, die sowas machen. Man kann das mit KI vorfiltern, das wird sicherlich heute auch schon passieren, alleine aus Kostengründen. Aber eine letztendliche Entscheidung werden Menschen treffen müssen. Und zwar wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile. Und wie gesagt, an der Stelle, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe diesen Artikel nicht komplett im Kopf gerade. Da spielt halt diese Betriebsratsgeschichte noch eine Rolle. Es ist ein Bereich, wo wir auf jeden Fall Arbeitnehmerrechte gewahrt sehen wollen. Und es ist halt ein Bereich, wo Schutz für die Arbeitnehmer sinnvoll und nötig ist. Und lest euch den Artikel vielleicht einfach mal durch, dann könnt ihr es für euch einordnen. Ich denke einfach, es ist, also ich meine, das ist, finde ich, auch ein ziemlicher PR-Fail. Ich weiß nicht genau, was sich die Firma dabei gedacht hat. Falls sie berühmt werden wollten mit negativer PR für neue Mitarbeiter, dann hat das, glaube ich, gut geklappt. Weiß auch nicht, wer sowas entscheidet. Aber das hat auf jeden Fall das Fenster ein bisschen geöffnet für eine Thematik, die vielen Leuten, auch wenn es immer mal wieder hochkocht, ne, dass das vielfach Leute betrifft, die eben, an der Stelle muss man auch sagen, das ist in Deutschland und das ist ansonsten sozial abgesichert, das wird da zumindest grundlegend Arbeitsschutz geben, ob das jetzt diese psychischen Belastungen abfängt, na, ich nehme an, dass darum geht es da zum Teil an der Stelle, aber das ist sicherlich innerhalb dieser Industrie oder dieses Parts der Industrie immer noch ein gewissermaßen privilegierter Job, aber wir sollten das nicht vergessen, dass Leute den Unrat beseitigen auf den Webplattformen, damit ihr das nicht tun müsst. Es sei denn, ihr wollt es und geht zum Beispiel auf unmoderierte Plattformen wie /R auf irgendwelchen Imageboards. Nee, /R/B. Sorry, falscher Buchstabe. Jo, so, gibt noch ein bisschen Kritik am App Store, die gibt's eigentlich immer, da könnte man sicherlich die Prozesse ein bisschen verbessern. Ich glaube, das ist ein bisschen zu sehr ins Detail. Wäre zu wünschen, dass man, also das ist vielleicht aber so eine abstrahiert davon, weil es geht nämlich hier um den KI-Einsatz. Ich habe den Eindruck, dass die positive Nutzung von KI sehr ungleichmäßig verteilt ist, und zwar auch im Tech-Bereich. Um das mal so zu sagen. Ich weiß nicht, ob du mal in letzter Zeit mit einer Alexa gesprochen hast. Also Alexa ist im Vergleich zu einem Chat, zu ChatGPT, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen fies, weil ich meine, das eine ist ein internationaler Großkonzern, der riesige Datenmengen verwaltet, und das andere ist Amazon. Aber mit einer Alexa zu reden, ist, also da fühlt es sich wirklich an, als weiß ich nicht, als würdest du Eliza in Lautsprecher packen. Es ist, Entschuldigung, Jeff, das tut mir ein bisschen leid, dass ich, aber es ist wirklich, es liegen Welten dazwischen. Dasselbe, ich meine, Google hat ja in allen Teilen, die nicht die EU sind, der Welt, inzwischen Zugang zu KI in seinen Tools ermöglicht. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass die Google-Suche jetzt gerade nicht davon profitiert, weil deren Qualität sich für mich gerade etwas schwach gestaltet, und ich krieg's auch nicht mehr hin, irgendwas zu suchen, was nicht in Deutsch oder in Deutschland ist, auch wenn ich auf Englisch suche und versuche ihm zu sagen, dass ich auch nur Inhalte auf Englisch finden möchte. Also das, was andere Leute an KI machen, macht Google gerade an, weiß ich nicht, also das eine ist künstliche Intelligenz, das andere ist UX-Blödheit, weiß auch nicht, schwierig. Und da auch an dieser Stelle, ja, also ich habe den Eindruck, ich will jetzt nicht den Leuten ihren Job wegnehmen, die bei Apple das App-Review machen, das ist nicht der Punkt. Aber Sachen zu automatisieren, die man automatisieren kann, um sie dann aber auch zu standardisieren zum Beispiel, oder um sie planbarer zu machen oder klarere Kriterien zu benennen, die dann in allen Fällen gelten und nicht abhängig von einzelnen Reviewern, in diesem Fall klingt jetzt dann eigentlich doch noch nach einer nicht so schlechten Idee. Und würde auch wahrscheinlich den Review-Prozess deutlich beschleunigen, wenn man halt nicht da irgendwie ein paar Tage auf Feedback von einer Person warten müsste, sondern nur noch im Fall, dass da irgendwas geflaggt ist. Ich denke, da in der kompletten Breite, wir werden das sicherlich mit der Zeit sehen, A, weil es wahrscheinlich günstiger ist, B, weil es einfach die Qualität verbessert. Also ich denke, wir werden KI in sehr viel mehr, also das, was wir heute auf dem Level von einem GPT-4 oder ChatGPT oder Google Bard, das, was wir da haben, werden wir wahrscheinlich an anderen Stellen sehen, aber der Fortschritt ist wirklich noch nicht gleich verteilt. Beobachtet das mal. Falls ihr Beispiele habt, gerne einschicken. Finde ich interessant zu sehen, weil es, ja, weil es ein bisschen schräg ist. Also manche Sachen gehen plötzlich, die, weiß ich nicht, noch vor einem Jahr undenkbar waren, und andere Sachen, wo man denkt, es ist ein absoluter No-Brainer, finden nicht statt. Finde ich, ja, ich finde es bemerkenswert. Ich bin mal gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Ich denke, ich wäre im Wesentlichen durch. Wir haben noch so zwei, drei nette künstlerische Sachen, aber das packe ich vielleicht einfach in den Discord, dann kommt ihr in den Discord, dann könnt ihr euch das anschauen, dann packen wir es hier so in Recherche und Archiv, weil es nicht groß genug ist, um es jetzt hier zu empfehlen.
Das klingt gut, ja. Machen wir so.
Wir können natürlich ein bisschen dazu aufrufen, dass ihr im Internet guckt, dass ihr der Monokultur entgegentretet. Das heißt, ich hatte eben noch so eine Seite offen, jetzt finde ich die nicht. Sehr blöd. Zum Beispiel Lemmy verwendet, wenn ihr auf Reddit irgendwie euren Subreddit immer noch nur mit Bildern von Dampflokomotiven flutet. Alternativ, also das könnt ihr auch gerne machen, finde ich jetzt gar nichts dagegen, aber ihr könnt auch euch Lemmy anschauen oder andere Federated oder Fediverse Alternativen. Ich hatte noch einen Artikel, aber ich weiß es auch so, Facebook, ne, hatten wir ja schon angesprochen, will einen Twitter-Wettbewerber launchen, der irgendwie mit Instagram zusammenhängt. Und jetzt gab es eine Ankündigung von Feta, ja. Ist das der neue Name, nachdem sie Meta wegen zu schlechtem Image aufgegeben haben? Facebook-Chef Zuckerberg dementiert.
Alles Käse.
Ja, also Meta, Entschuldigung, war wirklich nicht intendiert. Meta hat angekündigt, dass das, also dass deren Lösung, die irgendwie mit Instagram verheiratet sein soll, die ein Twitter-Wettbewerber werden soll, kompatibel mit, ich nehme an, Mastodon ist, also jedenfalls mit irgendwelchen Fediverse-Alternativen. Mhm. Und das wiederum hat eine Kontroverse ausgelöst, kann man sich vorstellen. Ich verstehe es auch ein Stück weit, weil wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass zum Beispiel Hangouts war mal kompatibel zu XMPP. Twitch ist, glaube ich, noch kompatibel zu IRC. Insofern, ja, das ist eigentlich kein schlechtes Beispiel. Also wir sehen immer mal wieder, dass Plattformen auf Technologien aufsetzen und dann dazu neigen, die Techniken proprietär weiterzuentwickeln und dann wieder fallen zu lassen. Das ist das, was bei Hangouts passiert ist, effektiv. Hangouts für die Älteren übrigens, für die Jüngeren unter uns, war mal eine der ein paar Jahre lang aktiven Chat-Anwendungen von Google. Inzwischen ist das, glaube ich, Google Chat, aber ob das zum Zeitpunkt des Releases dieser Folge noch Google Chat heißt, wissen wir nicht. Die Kritik kann ich nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie du das liest, aber prinzipiell würde ich sagen, wenn Meta gerade es als interessant sieht, mit so einem neuen Service auf die Fediverse-Infrastruktur aufzusetzen, dann ist das für mich eigentlich ein positives Zeichen. Ja, dieses Umarmen, zu Tode umarmen, ich sehe die Gefahr, aber ich halte es trotzdem eigentlich für einen guten Move und ich würde es, glaube ich, begrüßen. Weil solange es kompatibel ist und bleibt, die Frage ist, bleibt es das und wie lange bleibt es das? Aber zumindest für eine Zeit glaube ich, dass es die beiden Welten so ein bisschen zusammenbringen kann. Die freie und offene Community-Welt mit einer Silo-Welt. Und ich würde jetzt nicht unbedingt Facebook, die haben weiterhin also eine starke Marktposition in bestimmten Bereichen. Also man darf das nicht runterspielen, gerade WhatsApp zum Beispiel in Deutschland. Facebook ist selber auch noch als Netzwerk immer noch sehr groß, auch wenn man sich das immer nicht so vorstellen kann. Man darf das nicht verharmlosen, aber ich finde, wenn die jetzt in der Situation sind, auf so einen Standard zu setzen oder auf so ein existierendes Netzwerk zu setzen, um ihren nächsten Service als Wettbewerber von Twitter zu launchen, ich finde es eigentlich vielversprechend. Ich glaube eher, dass die offenen Standards mehr davon profitieren können, wenn die sich dazu draufsetzen, als dass sie Schaden nehmen würden, wenn es erstmal interoperabel ist. Und ich meine, die EU-Regulierung könnte ja sowieso in so eine offenere Richtung führen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Bereich zuträfe. Ich glaube, geplant ist es noch nicht, aber vielleicht sehen wir da eine gewisse Tendenz. Also möglicherweise sind sie ein bisschen Vorreiter von einer Entwicklung, die wir sowieso sehen, die meiner Meinung nach total nützlich wäre, weil sie nämlich die Silos aufbrechen würde, die Dominanz der großen Konzerne ein kleines bisschen einhegen würde und im Prinzip glaube ich für das Web als Ort jenseits von einer kommerziellen Nutzung, also einer rein kommerziellen Nutzung, die nie in dem Maße intendiert war, meiner Meinung nach. Ich glaube, dafür wäre das besser. Oder wie siehst du das?
Hey, doch, das klingt sinnvoll.
Naja, wir werden sehen. Michael Seemann zum Beispiel äußert sich eher kritisch. Ich bin ja absolut, absolut nicht oft der Meinung, die Michael Seemann hat. Also insofern ist es an der Stelle wieder konsequent. Es wundert mich nur, dass der das eher kritisch findet. Der ist einer der Internet-Erklärer aus der Berliner Bubble, die man vielleicht kennen kann. Wir werden mal schauen, wie sich diese Diskussion weiter spinnt und was da passiert. Momentan ist da viel mehr Dynamik drin als in den letzten Jahren. Wie gesagt, TikTok gegenüber Instagram, Lemonade demnächst vielleicht gegenüber Instagram und Pinterest. Dann kommt vielleicht Meta mit was gegen Twitter. Vielleicht kommt Google mal wieder mit irgendwas. Muss man sehen. Es wäre natürlich noch schöner, wenn es kleinere neue Startups gibt, die irgendwelche Sachen machen, womit sie was erreichen können. Man kann das so sehen, dass Kick gegen Twitch konkurriert. Ich denke generell, Wettbewerb an der Stelle ist immer besser für die Nutzer, immer besser für das Ökosystem, solange sie nicht absoluten nur noch Silo- und Kommerzialisierungswelt Vorschub leisten. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Glücklicherweise ist das bisher noch nicht überall passiert, auch wenn wir die Tendenz beobachten. Passt auf, nutzt lieber auch mal die freie Alternative, wenn ihr nicht wollt, dass ihr demnächst für jeden Service eure Daten an alle rausrücken müsst. So, das wäre mein Schlusswort.
Das ist ein hervorragendes Schlusswort. Ich glaube, dabei belassen wir es, oder?
Von mir aus gerne. Also, in dem Sinne, schreibt uns, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Wir freuen uns, von euch zu hören. Vielen Dank für die Unterstützer auf Steady. Das könnt ihr gerne auch werden, wenn ihr möchtet. Dann könnt ihr unseren Podcast, das heißt zunächst mal unsere laufenden Kosten, später auch Möglichkeiten in den Inhalt zu investieren oder in Formate oder beziehungsweise generell in Technik und Inhalt zu investieren, unterstützen, wenn ihr möchtet, auf Steady. Den Link packen wir wie alles andere in die Shownotes. Schreibt uns auf Social Media. Habe ich noch was vergessen?
Wenn, dann habe ich es auch vergessen.
Gut. Im Zweifel schaut in die Shownotes und wir haben es vielleicht nachgetragen. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch möglichst wenig überwachen. Schreibt uns, schreibt euren Abgeordneten, was ihr nicht wollt oder was ihr wollt. Habt Spaß im Netz, denkt euch coole Dinge aus, die das Netz voranbringen, und bis zum nächsten Mal.
Und tut coole Dinge, die das Netz voranbringen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.